Hallo, da sind wir wieder zurück in der fünften Staffel und die Drohnen fliegen den NATO-Raum. Der vermeintliche Genozid in Gaza geht weiter und zeitgleich steigt die AfD in Umfragen. Also nicht diese Halbierung, die Friedrich Merz sich da mal irgendwie angekündigt hatte. Im Gegenteil, im Bund sind sie, wenn man den meisten Umfragen glauben schenken mag, vorbeigezogen. Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, die 2026 wählen, stehen sie vor der absoluten Mehrheit. Und auch die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen zeigten ein doch recht ähnliches Bild, auch wenn sie gestern kein einziges Bürgermeisteramt oder Bürgermeisterinnenamt erobern konnten. So, und zugleich hat der Verfassungsschutz, wenn auch noch ruhend, die AfD als rechtsextrem beschrieben. Und nun, wie geht's jetzt weiter? Verbieten, bekämpfen oder was? Genau diese Fragen haben wir uns schon mal vor 2 Jahren gestellt, aber irgendwie ist es Zeit, darüber neu zu reden. In der Aktualität, in den Veränderungen, mit einem aktuellen Blick auf alles das, was da so vor uns liegt. Und alles das machen wir heute mit Benjamin Höhne. Auf in die fünfte Staffel.
Der Politikgeflüster-Podcast.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz bezeichnet die AfD vorerst nicht mehr als gesichert rechtsextremistisch. Die Behörde hat eine sogenannte Stillhaltezusage abgegeben. Die Einstufung wird demnach vorläufig ausgesetzt, bis über den Eilantrag der AfD entschieden ist, teilte das Verwaltungsgericht Köln mit.
Sondern man nimmt hier Rücksicht auf diese gerichtliche Klärung. Das ist genau dasselbe Verfahren, wie es das damals auch gegeben hat, als die AfD zum rechtsextremistischen Verdachtsfall erklärt wurde. Das Gericht hat übrigens dem Bundesamt für Verfassungsschutz in 2 Instanzen Recht gegeben, dass diese Einstufung korrekt war. Was hat die AfD getan? Sie hat festgestellt, dass es in Deutschland keine funktionierenden Gerichte mehr gäbe. Sie hätte natürlich auch Einsicht zeigen können und sich fragen können, ob man möglicherweise zu radikal ist. Hat sie nicht gemacht. Jetzt müssen wir abwarten, wie dieses Verfahren ausgeht. Das Urteil wird allerdings eine Weile auf sich warten lassen.
Der Politik-Podcast vom EHG.
Kommen wir zum AfD-Verbotsverfahren. Sie wissen, ein Parteiverbot ist in Deutschland an strenge Bedingungen geknüpft. Erstens verfassungsfeindliche Ziele, zweitens ein planvolles Vorgehen gegen die Demokratie und drittens eine realistische Chance, das Programm umsetzen zu können. Und ich denke, das ist ja bereits gegeben. Sie sind ja auf dem rechten Auge blau. Ich sehe also gute Chancen für ein Verbot. Fehlt jetzt nur noch der Antrag der Demokratie.
Euer Ehren, verehrtes Volk, peinlicher Peiniger. Ich habe nach langem Zureden meines Therapeuten mich dazu entschlossen, einen Antrag auf Verbot der AfD dann zu stellen, wenn ich absolut 100% sicher bin, dass ich gewinne. Vielen Dank.
Wo waren wir?
Sie wollten das Verfahren einstellen, weil wir haben es ja jetzt auch schon kurz vor 1933.
Was? Ist es schon wieder soweit? Oh, da muss ich noch Koffer packen.
Hinsetzen! Sie stellen jetzt den Verbotsantrag. Alleine kann ich den Nazi ja hier nicht verbieten.
Also süß. Diese Nazi-Sache zieht nicht mehr. Die Leute haben sich längst an uns gewöhnt. Verstehen Sie, ich bin das neue Normal.
Ja, ein ganz bekannter Ausschnitt aus der Anstalt. Die Sendung ist fast ein Jahr alt und trotzdem hochaktuell. Und damit gehen wir hinein in die neue Folge der 5. Staffel. Und zur Eröffnung stelle ich heute die Eröffnungsfrage mal nicht an TM, der die sonst immer gestellt bekommt, sondern an EN. Und EN, sag mal, welches Ereignis hat dich denn am Sommer am meisten beschäftigt?
Ja, einen wunderschönen guten Tag, Mittag, Morgen, Abend, wann auch immer Sie oder du das hören wirst. Ich habe gerade die ganze Zeit so überlegt, ob ich jetzt sage, dass es schon wieder ein extrem trockener Sommer hier war in Brandenburg, weil, ja, das sage ich irgendwie dann auch schon zum 5. Mal, oder ob ich auf die in meiner Stadt stattgefundene Oberbürgermeisterwahl eingehe. Aber mir ist eingefallen, was mich am meisten mitgenommen hat, jetzt, wenn man den September noch zum Sommer zählen will, ist das Attentat auf Charlie Kirk in den USA und vor allem das ganze Narrativ, das von Seiten des Präsidenten jetzt gerade so sehr präsent ist. Die Richtung, in die sich die USA entwickelt. Das hat mich vor allem so mitgenommen, weil ich tatsächlich Instagram geöffnet habe und mir wurde sofort das Video gezeigt, ohne dass ich das so wirklich kontrollieren konnte. Und ich stelle mir mal so ein bisschen die Frage, wenn das so einfach auch mir angezeigt wird, ob es nicht dann auch jüngeren Leuten vor allem angezeigt wird und wie man da vielleicht noch so ein bisschen, gegenwirken kann, weil ich das schon doch sehr einschneidend finde. Und das ist mein Hund, der quietscht. Tut mir leid.
Den Hund kennen wir schon, insofern der gehört dazu. Herzlich willkommen, Hund. Ich schreibe den noch mit in die Shownotes, damit er auch mit drin steht. Herzlichen Dank, Ian, als Eröffnung dieser fünften Staffel. Und ihr habt es gemerkt, also wir haben uns entschieden, das Thema AfD wieder zu setzen. Wie gesagt, nach knapp 2 Jahren, da hatten wir so 2 Folgen nacheinander, die relativ ähnlich waren. Mit Marcel Lewandowski die eine Folge und die zweite, die so ein bisschen rechtlichen Schwerpunkt hatte. Und irgendwie ist es ja Zeit gewesen, denn nach diesem Sommer, den wir alle mitbekommen haben, der verschiedene Themen hätte, die sie angeboten haben, ist das vielleicht erstmal das Naheliegendste. Bevor wir gleich starten, herzlichen Dank für das breite Feedback und vor allem viele, viele hören unsere Sommerreihe. Also die Sommerfolgen sind wirklich sehr, sehr gut angekommen zu den Beitrittskandidaten der EU. Besonders die letzte Folge zur Türkei, die war, muss man sagen, mit Abstand die erfolgreichste Sommerfolge, die wir jemals hatten. Insofern scheinen wir da irgendwie auch ein bisschen Nerv getroffen zu haben, was uns freut, weil sonst spricht ja niemand darüber. Insofern ist es vielleicht fürs Sommerloch genau das richtige Thema. Genau, würde ich vorschlagen. Schauen wir mal, wer noch bei uns ist, außer EN. Wir haben noch ein paar mehr in der Runde. Und an euch gilt auch die gleiche Frage. Welches Ereignis hat euch denn im Sommer am meisten beschäftigt? Und ich glaube, JV oder JV, wie wir ihn intern nennen, macht den Start.
Ja, genau. Also mich haben diesen Sommer tatsächlich viele Ereignisse beschäftigt. Ich muss natürlich sagen, dass es auch viele nicht politische Ereignisse darunter waren, zumal ich ja auch viel im Urlaub war, unter anderem auch in der Türkei, die Herr Kabe schon angesprochen hat, was natürlich auch super schön war. Und von daher hat mich auch vieles anderes und persönliche Dinge mitgenommen, aber politisch war ich natürlich nach wie vor, man wird es ja nicht anders von mir kennen. Und da muss ich tatsächlich sagen, dass mich nach wie vor und auch ganz besonders diesen Sommer und die letzten Wochen immer noch der Krieg im Gazastreifen sehr stark beschäftigt. Und dass das wirklich so mit Abstand das Thema ist, was mich am meisten mitnimmt. Gerade was man jetzt in den letzten Wochen und Monaten nochmal an Entwicklungen gesehen hat, an immer mehr Skrupellosigkeit und Terror durch die Israelis, durch die israelischen Soldaten und die israelische Regierung, auf Zivilisten, auf Kinder etc. etc. Und auch immer wieder Journalisten, die ja gezielt von Israel umgebracht wurden, die einfach nur neutral über die Lage berichtet haben. Das Ganze nimmt mich, ja, würde ich sagen, schon sehr mit und ist auf jeden Fall ein wirklich, ja, das bewegendste Thema gerade so im Moment. Und was mich daran vor allem auch mitnimmt oder am meisten beschäftigt hat, auch diesen Sommer, ist so diese nach wie vor, finde ich, komplett falsche Reaktion der Bundesregierung. Also meiner Meinung nach einfach dieses nach wie vor dieses Wegschauen. Gut, wir haben uns zwar mehr hinzuliefern nach Israel, aber trotzdem blockieren wir nach wie vor Sanktionen etc. etc., worauf sich Europäer und diverse andere Länder auch geeinigt haben. Und ja, das beschäftigt mich im Moment sehr.
Anel, willst du? Oder willst du nicht?
Gerne. Doch, auf jeden Fall. Also ich freue mich total, dass ich wieder hier sein darf. Ich war eine längere Zeit in der Sommerpause. Aber bin jetzt, denke ich mal, wieder relativ startklar. Habe schon die ersten 15 Punkte in Politik gesprochen. Ich habe mich mit dem Kirk-Attentat beschäftigt. Das möchte ich jetzt aber nicht weiter ausführen, sondern werde mal die Sparte mit dem Klima und Wetter bedienen. Das Wetter war ja nicht so wunderschön ansprechend. Und dann dachte ich, Mensch, bist du 2 Wochen in Italien, da kann es ja wohl noch mal ein bisschen schöner Sommer werden. Und dann waren da auch so unheimlich viele Unwetter. Natürlich auch eine Sparte, die AfD total oft bedient, und im Sommer hat man auch überraschend viel Zeit für Social Media, und ich bin immer wieder erschüttert, in welche Bubbles man dort manchmal reingerät und ja, welche ungefilterten Sachen man sich so im Internet anschauen kann. Ganz schön erschütternd, und ich bin gespannt, wie wir uns heute damit beschäftigen.
Ja, also ich bin LB, ich habe es auch mal wieder hergeschafft, ich bin sehr stolz auf mich, vor allen Dingen nach der Sommerpause. Also ich bin im Sommer dem Doomscrolling verfallen. Ich weiß, keine gute Angewohnheit, ganz schlecht. Da bin ich aber beim Doomscrolling vor allen Dingen auf das Thema CDU gestoßen, was niemanden Freude bereitet. Sei es Julia Klöckner mit ihrem Kampf gegen die Baskenmützen oder Friedrich Merz, der vermutlich mehr für seine Frisur ausgegeben hat, als er jemals für arme Menschen ausgeben wollen würde. Also mein Sommer war geprägt von, oh Gott, die CDU hat schon wieder dies und jenes gemacht. Dieser Politiker von der CDU hat wieder dies und das gemacht. Aber ja, kommt man wohl momentan nicht drum rum. Die sind nun mal eine Regierungspartei. Aber weniger Mist bauen könnten sie vielleicht trotzdem mal. Das wäre so mein Wunsch für den Herbst.
Ja, die war dann 87.000 Euro, glaube ich, war es, ne? Die er ausgegeben hat für seine Frisur und für alles drumherum. Interessant, interessant, interessant. Bevor wir zu Hans rübergehen, haben wir noch jemanden in unserer Runde, der eigentlich die Eröffnung immer macht. Heute kam er zu spät und ich bin gespannt, wo auch immer er sich rumtreibt, ob er uns überhaupt versteht. TM, Lebst du noch? Hörst du uns? Gib uns ein Zeichen. Sonst gehen wir es mal weiter. Oh. Scheinbar nicht, er lebt nicht, er hört uns nicht. Vielleicht kommt
er. Er müsste sein Mikro aktivieren.
Ja, wir wissen es nicht genau, ob man es überhaupt hört. Na, wir warten. Wir können ja gucken, ich komme später dazu. Aber ihr hört schon die entscheidendere Stimme, die gerade dazwischen gegangen ist, nämlich Hans. Hallo Hans, das ist schön, dass du dabei bist.
Hallo.
Hans, sag mal, was war denn so dein, oder welches Ereignis haben dich im Sommer so am meisten beschäftigt?
Kein Einzelereignis, sondern eher so eine Art Dynamik. Die Beobachtung, dass die Welt, wie das mal hieß, die Welt bei Shakespeare, die Welt Tempus fugit, die Zeit geht aus den Fugen, und Steinmeier hatte mal daraus gemacht, die Welt gerät aus den Fugen. Also dass man sowohl national als auch international erleben kann oder erleben muss, wie die Verhältnisse sozusagen außer Kontrolle geraten, dass man zunehmend weniger den Eindruck hat, dass Regierungen und andere verantwortliche Institutionen tatsächlich die Dinge im Sinne eines Allgemeinwohls regeln, und dass diese Auseinanderdrift von Problemen, von Maßnahmen eine sehr ungünstige, konfrontative Mischung erzeugen, die dann ihre Wirkung hat. In den USA ist das Trump, in Deutschland ist das die AfD, in Russland, Ukraine ist es Putin, und in Nahost ist es Netanyahu. All das sind aus meiner Sicht, und das beunruhigt mich, sind das Indikatoren für das Versagen von organisierender Politik, und die Reaktionen der Bevölkerung darauf, soweit man sie messen kann, auch in Wahlen und Umfrageergebnissen, sind entsprechend. Und das beunruhigt mich.
Ja, Hans, sehr schön. Wie immer gut auf den Punkt gebracht. Damit ist auch die Vorlage gegeben für alles, was heute vor uns ist. Wie gesagt, der Plan ist, der Schwerpunkt auf die AfD zu legen und die Entwicklung der AfD in den letzten Jahren auch so ein bisschen zu schauen, wohin der Weg noch gehen kann und vor allem, wie man mit ihr umgeht. Das war die Frage, die so im Schwerpunkt auch uns interessieren sollte. Und wie immer bei solchen Fragen gehen wir die nicht ganz alleine an, sondern haben uns dafür entsprechende Expertise mit dazu geholt. Das ist ja auch ganz doll sinnvoll, wenn man unsere persönlichen Blickwinkel ergänzt um politikwissenschaftliche oder fachliche Blickwinkel. Und wir freuen uns heute sehr, bei uns zu Gast zu haben Benjamin Höhne. Hallo Herr Höhne.
Hallo Herr Kamisch. Ich freue mich auch bei Ihnen zu sein. Viele Grüße aus Chemnitz.
Sehr schön. Da habe ich die erste Frage schon geklärt. Von wo senden Sie an uns? Ja, Herr Höhne, vielleicht sagen Sie ganz kurz was über sich. Warum sind Sie der Gesprächspartner, mit dem man über die AfD sprechen sollte?
Das weiß ich auch gar nicht so genau, muss ich sagen. Natürlich habe ich eine gewisse Vorstellung, weil ich das Thema Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, wenn wir von der AfD sprechen, sagen wir eher inzwischen, sprechen wir eher von einer rechtsextremen Partei oder beide Begriffe zusammengefasst von einer Rechtsaußenpartei. Das macht ja die Forschung im Internationalen von der Far Right zu sprechen. Das ist einer meiner Bereiche, den ich auch vor einiger Zeit in den USA verknüpft habe mit dem Thema Feminismus. Und habe mir dort rechte Führungsfrauen im rechten Flügel der Republikanischen Partei angeschaut, wie sie antifeministisch agitieren. Das verglichen mit Frauen, Führungsfrauen in der AfD, da gehörte Frau Weidel dazu, aber auch Beatrice von Storch, weil es ein ganz interessantes Phänomen ist, dass wir Frauen an der Spitze von rechten Organisationen haben, die sich gegen die Emanzipation, die Errungenschaften der Frauen wenden. Aber wenn man sich das genauer anschaut, sieht man, das ist eigentlich ein Trend. Das ist gar nicht mehr so ungewöhnlich. Vorreiter dafür war vielleicht Le Pen in Frankreich. Und das erfüllt bestimmte Funktionen, vor allem der Mobilisierung. Aber da würde ich jetzt schon sehr stark ins Thema hineingehen. Wir wollten ja so ein bisschen allgemeiner erstmal starten, Herr Kabisch. Eigentlich bin ich von Hause aus Parteienforscher, Parteiorganisationsforscher. Habe auch zur innerparteilichen Demokratie der AfD geforscht im Vergleich zu den anderen im Bundestag vertretenen Parteien. Und ja, dann ist das sozusagen Rechtspopulismus, Rechtsextremismus einer der Schwerpunkte geworden. Ostdeutschland, die Vorgänge in Ostdeutschland interessieren mich. Das ist dann natürlich auch wieder eng verbunden mit der AfD und dem Aufstieg der AfD. Vor kurzem mit Kollegen eine Studie gemacht in German Politics, wo wir den Bevölkerungsrückgang uns über verschiedene zeitliche Phasen angeschaut haben und dann den Effekt auf das Wahlverhalten der AfD und des BSW verglichen haben. Vielleicht haben wir heute auch die Gelegenheit, über das BSW noch zu sprechen. Ist ja auch eine ganz interessante Formation, die sich da auftut und man auch mit großer Spannung auf die Ergebnisse in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern im nächsten Jahr blickt. Jetzt nur noch knapp einem Jahr. Ja, und vielleicht verschiedene Stationen an Universitäten, an außeruniversitären Forschungseinrichtungen, auch in der Politikverwaltung zurückgelegt. Zurzeit eben vertrete ich die Professur für europäische Regierungssysteme im Vergleich an der TU Chemnitz, davor in Magdeburg, davor an der Uni Münster die Professur für vergleichende Politikwissenschaft vertreten. Und jetzt könnte man bis zur Promotion zurückgehen an der Uni Trier, in Halle Diplom Politikwissenschaft studiert. Damals gab es das noch, jetzt ist es ja vor allem Master Bachelor. Und eigentlich schon immer politisch interessiert gewesen, sehr früh politisch sozialisiert worden. Ich bin 78er Jahrgang, Ende 78 geboren in der DDR. Meine Eltern gehörten nicht zu den Menschen, die vom System profitiert haben. Sie haben jetzt auch nicht aktiv das System bekämpft, aber standen doch in einer gewissen oppositionellen Rolle gegenüber den DDR-Eliten der Nomenklatura, sodass das für uns als Familie eine große Befreiung war. 1989, ich dann auch ziemlich schnell mich politisch engagiert habe. Schulsprecher wurde im Landesschülerrat mitgearbeitet, mich an vielen Baustellen mit eingebracht, was einfach eine tolle Sache war, dass man sich plötzlich nun politisch engagieren konnte, was vorher gar nicht ging. Also ich war auch nicht bei den Pionieren und von daher war dann vorbestimmt oder wäre vorbestimmt gewesen, dass ich irgendwo vielleicht mir meine Nische hätte suchen müssen. Ja, vielleicht so viel zu mir.
Das war ja schon eine sehr ausführliche Antwort. Ich glaube, in all den 5 Jahren die ausführlichste, die wir bisher bekommen haben. Herzlichen Dank dafür, dass uns so sehr abgeholt haben über Ihre Geschichte. Ja, der Plan ist so ein bisschen, dass wir heute das in altbekannter Manier in so einer offenen Diskussion haben. Also wir wollen uns durch ein paar Leitfragen entlanghangeln, die so von den Entwicklungen der AfD bis zum Umgang gehen und wir gucken mal, wo wir hinten rauskommen. Wir sagen schon mal fully disclaimer, es kann ja sein, dass Herr Hühne dann zwischendurch uns mal verlässt, weil seine Zeiten auch nur anders gebunden sind, aber wir freuen uns zumindest für die Zeit, wo Sie da sind und sagen schon mal herzlichen Dank an der Stelle. Und ich würde vielleicht vorschlagen, wir fangen am Anfang so ganz allgemein an, denn die letzte Folge, wie gesagt, ist 2 Jahre her, das heißt, wir haben auch ein bisschen Distanz dazwischen, seitdem hat sich auch viel, viel getan. Und mich würde am Anfang interessieren, und ich gebe mal die Öffnungsfrage gleich an Sie, Herr Hühne, und dann kann der Rest sich gerne einklinken und beteiligen, wie sich die AfD in den letzten Jahren verändert hat. Also wie nehmt ihr das wahr? Ist das ein Schritt der Radikalisierung, wie man so ein bisschen dem Verfassungsgutachten entnehmen würde? Oder gibt es da auch Prozesse, die vielleicht auch in der Wahrnehmung von anderen eher Richtung Normalisierung sprechen würden? Herr Hühne, wie würden Sie das mal einschätzen? Und dann kann die Runde gerne ergänzen.
Das widerspricht sich nicht mal unbedingt. Also ich würde sagen, diese Beobachtung, dass die AfD sich radikalisiert hat, das ist schon so, 2013 gegründet, ziemlich spät im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, dass der Rechtspopulismus in Deutschland Einzug hielt. Das große Thema war damals, war die Finanzen, war die Wirtschaft auf europäischer Unionsebene. Wir erinnern uns an die, oder vielleicht auch nicht, ist ja schon ein Weilchen her, an die Diskussion über die Schuldenstaaten, in Anführungsstrichen, Hilfen für Griechenland, Spanien, Irland und so weiter und so fort. Und da ging es eben darum, dass man die Währung stabil halten wollte und so eine Art Debatte aufkam, warum sollte man denn in Deutschland für die schlechte Haushaltspolitik, in Anführungsstrichen auch wieder zu sehen, anderer Staaten aufkommen. Das war das große Thema der AfD. Damit ist sie an den Start gegangen, ist ja dann bei der ersten Bundestagswahl der Einzug nicht geglückt. Über die Länder wurde sie dann ein politischer Player. Bei der nächsten Bundestagswahl glückte dann der Einzug. Und dann hat es auch nicht lange gedauert und dann kam die sogenannte Migrationskrise. Das ist dann sozusagen der zweite Punkt gewesen, der die AfD zu neuer Stärke verholfen hat. Da haben wir jetzt das 10-jährige, in Anführungsstrichen, Jubiläum dazu gehabt, wurde auch viel in den Medien drüber gesprochen. Angela Merkels Entscheidung damals, die Grenzen zu öffnen, gab, glaube ich, faktisch gar keine richtige Alternative dazu. Aber das wird sozusagen als sowas wie der Sündenfall der etablierten Politik gesehen, was die AfD dann groß gemacht hat mit dem Migrationsthema. Das ist übrigens das einende Thema aller Rechtsaußenparteien, Migration. Ansonsten können sie ja durchaus unterschiedliche Positionierungen einnehmen, wenn man zum Beispiel an Israel denkt oder gegenüber Russland, dem Krieg in der Ukraine. Da sehen wir, dass sie doch schon auch unterschiedliche Antworten oder vermeintliche Antworten auf diese Fragen geben. Und naja, zurück zur AfD. Der Parteigründer hatte, als er nach der vollen Macht greifen wollte, im Grunde die Macht abgeben müssen mit seinen Getreuen. Die Partei ist das nicht mitgegangen. Lucke ist mit seinen Getreuen gegangen und hat einen Raum geöffnet für die Radikalen von rechts außen, die dann das auch vorher schon vorbereitet durch Intellektuelle als Möglichkeit erkannt haben, da endlich ihre kruden Politikvorstellungen durch eine Partei zu realisieren. Die waren ja vorher auch schon organisiert, gerade im Osten in vielfältigsten Formen, Kameradschaften zum Beispiel nach 1990 ziemlich früh gegründet. Also da gab es schon viel, aber noch nicht so eine Partei, die so erfolgreich war. Wenn wir an die NPD denken, an die DVU, die Republikaner, das sind ja die drei rechtsextremen, rechtsextremen Parteien gewesen, dann wusste man immer ganz klar, wo man die hinstecken kann, in die rechte Ecke, in die stigmatisierte rechte Ecke. Und das ist dann zum zweiten Teil, Herr Kabisch, zu Ihrer Frage. Also ja, Partei hat sich radikalisiert, angetrieben von den Ostverbänden, zugleich aber auch normalisiert. Das hat verschiedene Facetten, die Normalisierung der AfD. Möchte ich jetzt an der Stelle keinen Vortrag halten oder zu weit ausholen, könnte man aber sicherlich einiges zu erzählen. Das ist auch auf die Metapolitik der Vordenker, der rechten Vordenker zurückzugehen, aber nicht nur. Und da ist ihr sozusagen ein Stück weit die Normalisierung gelungen, die den altrechten Parteien immer verwehrt geblieben ist. Also die waren im Grunde immer stigmatisiert als eine rechtsextreme Partei. Da hatten wir auch immer ein Unterberichtsproblem bei der Sonntagsfrage. Wenn wir Menschen gefragt haben, nächsten Sonntag Wahl wäre, wen würden sie denn dann wählen? Dann gab es da immer ein hohes Risiko, dass man daneben liegen konnte. Und das sehen wir so bei der AfD nicht mehr. Das heißt, für die Menschen ist es normal geworden, sich zur AfD zu bekennen, bei der AfD, in der AfD engagiert zu sein. Man gibt das bereitwillig auch zu, auch nach außen, findet das gut und richtig. Und das ist dann ist die Frucht, die da aufgeht, die schon lange gesät wurde und die wir als Normalisierung bezeichnen. Die AfD kann ja nicht von sich aus entscheiden, dass sie sich normalisiert. Sie hat da auch ein strategisches Dazutun, gibt es auch Debatten in der Partei. Aber wichtig sind immer die anderen. Wie gehen sie mit der Partei um? Und das ist dann in besonderer Weise ist da die CDU, CSU gefragt, als Partei, die auf einer Links-Rechts-Achse natürlich in der Mitte rechts steht, aber näher dran ist an der AfD, als wenn wir in das linke Spektrum gehen, also zur SPD, Mitte-Links, Grüne-Linkspartei. Und das können wir vielleicht im Laufe des Abends auch noch ein Stück weit vertiefen, wollen ja auch über den Umgang mit der AfD sprechen.
Unbedingt, unbedingt. Wir gehen die Reihe weiter. TM, was sind deine Gedanken jetzt, wo du dein Mikrofon wieder gefunden hast und wir deine wohl bekannte Stimme wieder hören dürfen? Hoffentlich jedenfalls. Oder auch nicht. Naja, gut. Wir versuche es zu fixen. Vielleicht klappt es gleich noch. Dann gehen wir einfach einmal weiter. Nicht so schön.
Hört man mich jetzt?
Ja, jetzt hört man dich.
Schlechte Qualität, oder?
Es geht.
Ich glaube, es. Okay, sorry. Ich habe mein Mikro noch nicht. Es ist noch unterwegs. Ich bin ein bisschen verspätet, aber ich kann ja unsere Hörerinnen und Hörer nicht im Stich lassen. Und ja, ich meine, ist ja wie Schulpflicht, so ein bisschen Podcastpflicht, auch wenn ich nicht mehr zur Schule gehe. Deswegen melde ich mich doch noch. Ich würde gleich mal, also auch wenn ich jetzt den Einstieg alles verpasst habe, aber um zum Thema zu kommen, ich würde sagen, was ganz stark zum Aufstieg der AfD beigetragen hat, wurde schon angeschnitten, das ist der Erfolg von anderen rechten Kräften in anderen europäischen Ländern. Weil wenn wir in anderen europäischen Ländern das beobachten, ist ja die Normalisierung extrem gegeben, gerade in Frankreich, aber auch in anderen europäischen Staaten sind die rechten Parteien ja noch weit mehr normalisiert als in Deutschland. Und ich glaube, dass das natürlich eine extreme Vorbildfunktion für die AfD gegeben hat, weil man sich natürlich daran orientieren kann, okay, wie wird in anderen Ländern vorgegangen, wie erfolgreich sind oder mit welchen Strategien sind Parteien in anderen Ländern erfolgreich. Und ich glaube, daran hat man sich ein Beispiel genommen, man hat einiges anders gemacht, deswegen hat man auch diesen steilen Aufstieg hingelegt. Und ich glaube, was die Radikalisierung anbelangt, ich denke, dass natürlich diese Radikalisierung notwendig ist auf der einen oder anderen Seite, um noch mehr Wähler anzuziehen, die wirklich sehr gut auf Populismus ansprechen. Und ich meine, gerade ist die perfekte Zeit für Populismus. Ich denke, das wird eine Rolle spielen. Aber auf der anderen Seite gibt es ja super viele Aspekte in der Politik. Und ich glaube, oder was ich zu beobachten glaube, ist, dass die AfD sich in einigen Punkten eher radikalisiert und in anderen Punkten eher einen moderateren Weg fährt und somit versucht oder auch erfolgreich es schafft, eine besonders große Wählerschaft abzugreifen. Ich meine, die AfD würde, oder es gibt immer wieder Leute in der AfD, die das tun, aber die AfD an sich als Partei proklamiert ja nicht laut, was die eigentliche Ideologie von vielen Leuten, die ihr angehören, ist. Also Antisemitismus, Rassismus, das wird ja nicht laut proklamiert, das wird ja alles unter einem Deckmantel gesteckt. Also so radikalisiert ist sie nicht. Aber auf der anderen Seite wird schon klar gefordert oder werden schon klar diese Forderungen erhoben, dass man keine Migranten mehr aufnimmt oder wie man damit umzugehen hat oder auch wie man sich im Russland-Ukraine-Konflikt zu positionieren hat. Deswegen denke ich, dass es auf jeden Fall, oder auch in der EU-Politik, da hat man sich ja eher moderatisiert, würde ich sagen. Man will nicht mehr zwingend diesen EU-Ausstieg erzwingen und man propagiert es nicht mehr so laut, wie man es ja zu Beginn getan hat. Ich glaube, das ist also, die AfD fährt eine ziemlich dynamische Strategie und das macht sie so erfolgreich, weil sie sich eben an die Situation wesentlich besser anpasst als alle anderen Parteien. Ja.
Danke. LB, setzen wir einmal fort.
Ja, also ich hätte jetzt nur so einen kleinen Sidetrack, weil gerade über die Gründer auch gesprochen wurde. Es gibt ja auch mittlerweile Interviews mit den ehemaligen Gründern mit den Gründern der AfD, die ja jetzt nicht mehr in der Partei selber drin sind. Und einer von denen hatte, das ist jetzt nur der grobe O-Ton, ist nicht das richtige Zitat, gesagt, dass unser Kind, die AfD, ist verkommen. Und das ist ja auch irgendwie ein Zeichen dafür, dass die AfD sich zumindest mal verändert hat. Das ist einfach nur gerade mir als Indikator noch so im Kopf rumgeschwirrt.
Ich finde auch, dass einige richtige Punkte schon benannt wurden. Ich sehe das in Bezug auf die AfD auch eher als tatsächlich eher als Radikalisierung, was wir gerade wahrnehmen und über die letzten Jahre wahrgenommen haben, dass diese Partei doch immer stärker an den rechten Rand gerückt ist, als sie es ursprünglich mal war. Herr Höhne hat da ja schon einen ganz guten geschichtlichen Abriss gemacht, wie das mal alles angefangen hat. Und dass diese wirklich moderaten Stimmen, moderaten Leute und ich sag mal, ja, noch wirklich konservativen Leute, die gibt's einfach nicht mehr in der Partei, die gibt's da einfach nicht mehr. Da kann man sich überall umgucken in den AfD-Reihen, da findet man solche Leute nicht. Und stattdessen hat sich die AfD interessanterweise vor einiger Zeit irgendwie eine Art ja, Regelwerk vorgelegt bezüglich ihrer Auftritte im Bundestag, dass sie da weniger pöbeln will und weniger irgendwie, dass sie einfach diesen Umgang mit den anderen Parteien gemäßigter, sage ich mal, durchführen will, was so semi-gut klappt, beziehungsweise eigentlich gar nicht klappt. Wir sehen nach wie vor bei so gut wie jeder Bundestagsdebatte, wo AfD-Leute zum Reden kommen, dass genau das Gegenteil der Fall ist, dass sie in ihrer ständigen Pöbelerei und in dem Schlechtreden der anderen Parteien und der Altparteien besonders, dass sie dort immer noch krasser geworden sind und überhaupt nicht gemäßigter, im Gegenteil. Und von daher sehe ich eigentlich wirklich eine starke Radikalisierung auch in Bezug auf Migration und andere Themen, auch der russisch-ukrainische Krieg, wo nach wie vor AfD wirklich Putin-Trolle sind, so gut wie alle, die in dieser Partei sitzen. Ja, was ich dazu noch vielleicht als einen Punkt anführen könnte, ist einfach diese Social-Media-Präsenz der AfD, die ja in der jüngeren Vergangenheit noch deutlich stärker ausgebaut wurde, als sie es vorher war. Gerade insbesondere, wenn man sich anguckt, wie viele junge Menschen die AfD mittlerweile erreicht und versucht, mit ihren Rechtsaußen-Ideen zu erreichen. Und dass sie da wirklich extrem polarisiert, gerade auf TikTok mit Maximilian Krah, den kennt man natürlich als eines der bekanntesten Gesichter, aber auch Björn Höcke habe ich letztens gesehen, hat irgendwie eine Simson-Tour veranstaltet mit irgendwelchen Jugendlichen in Thüringen. Da wusste ich auch wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Also an diesen ganzen Stellen sieht man einfach, dass die AfD versucht, wirklich immer mehr Akzeptanz in der Gesellschaft zu erreichen, immer mehr, dass sie als normale Partei wahrgenommen wird, die eben genauso ja, die eben nicht weiter rechts steht als die CDU beispielsweise, was aber natürlich nicht der Fall ist. Aber das ist gezielt die Strategie der AfD und in dieser Hinsicht ist sie deutlich radikaler über die letzten Jahre geworden.
Vielleicht, bevor Hans gleich kann, nur kurz als Ergänzung, dieses Spannungsverhältnis zwischen Radikalisierung und Normalisierung, Herr Höhne hat es gut aufgelöst mit dem Satz, beides geht parallel. Ich glaube, das sieht man in der aktuellen Debatte auch deshalb ziemlich gut, weil das, was J. vorgesagt hat, diese Versuche in der aktuellen Legislaturperiode nicht mehr so radikal zu wirken, sind ja, wenn man zumindest den Berichterstattung glauben mag, auch wirklich ein Wunsch von ganz oben gewesen, also von der Fraktionsführung. Ich verweise da auf Juli Kurz von der ARD, die ja ziemlich nah an der AfD dran ist und immer wieder sagt, also ihr wird das immer wieder bestätigt, dass das so ein bisschen die Zielrichtung ist, also moderater zu wirken. Und dann muss man halt gucken, wie man das mit den Kräften, mit den Personen ausleben kann, die dabei sind. Und dann wird es halt schwierig, also weil man dann natürlich trotzdem noch die radikalen Ostverbände hat besonders und bestimmte Themen hat, wo man das nicht durchsetzen kann. Also ein aktuelles Beispiel ist der Umgang mit der Wehrpflicht oder Diskussionen wie Wehrpflicht, wo die AfD ja eigentlich ziemlich klar also die generelle Ebene war ziemlich klar, nee, wir sind gegen Wehrpflicht, weil ne, die Suggestion dahinter ist, eine stärkere Aufrüstung und Verteidigung und dann wiederum die Ostverbände so ein bisschen eine andere Position eingenommen haben. Das ist dieses Spannungsverhältnis spielt sich auf ganz vielen Ebenen ab. Und führt auch dazu, meiner Meinung nach, dass das genau nicht ganz so klar erkennbar ist. Einerseits radikalisiert man sich, andererseits versucht man so ein bisschen moderater zu wirken für die Gesamtheit. Ich glaube, das ist ein schwieriges Bild irgendwie. Hans, kannst du uns erleuchten? Wie ist deine Position dazu?
Ja, ich möchte sagen, das, was Benjamin Höhne gesagt hat, die Gleichzeitigkeit von Radikalisierung und Normalisierung, das ist ganz wichtig. Die beiden Begriffe spielen sich ja auf völlig unterschiedlichen Ebenen ab. Radikalisierung ist eigentlich ein inhaltlich definierbarer Begriff. Normalisierung ist kein qualitativer, sondern quantitativer Begriff. Eine Norm kann durchaus radikal sein. Also man muss die beiden Begriffe auseinanderhalten können. Und natürlich ist die Normalisierung der sich radikalisierenden AfD, wie auch anderer rechtspopulistischer Parteien im Europa wie in den USA, die Normalisierung wird einfach durch die Existenz dieser anderen Parteien mit befördert. Als es die NPD gab oder noch Vorläufer davon, da gab es zwar in Frankreich die Rechtsradikalen, das war es aber auch. Es gab weder Brexit in England, noch gab es den Trumpismus in den USA. Es gab auch keinen Orbanismus in Europa. Diese Player sind später dazugekommen und sie schaffen sozusagen ein politisch-soziales Normumfeld, in dem dann auch eine deutsche rechtsradikale Partei wie die AfD als Normalfall sich selber empfinden kann und auch so wahrgenommen wird. Ich möchte auf einen Punkt noch hinweisen, den aus meiner Sicht all die rechtspopulistischen und teilweise auch faschistoiden Parteien gemeinsam haben. Das ist nämlich explizit eine Anti-Establishment-Ausrichtung. Das gilt für alle. Und dieser Anti-Establishment-Anspruch, der kommt natürlich überall da zum Tragen, wo größere Teile einer Bevölkerung sich nicht mehr repräsentiert fühlen von denjenigen, die zum Teil seit Jahrzehnten Regierung betreiben. So, da wo Regierungen in der Wahrnehmung der Bevölkerung sich verselbstständigt haben, wo sie nicht mehr in die Interessen vor allem der sogenannten kleineren Leute von Mittel- und Unterschichten vertreten, da ist ein Wunsch danach da, diesem Establishment eins in die Fresse zu hauen oder in die Eier zu treten. Und deswegen, wenn man das so sagen darf, Entschuldigung bei allen Personen, die sich durch den Begriff beleidigt fühlen, aber im Grunde ist es das. Der Erfolg, gerade jetzt in Deutschland können wir das ja sehr genau wahrnehmen, der Erfolg der AfD besteht wesentlich darin, auch in der Zustimmung und Wahrnehmung ihrer Anhänger, dass sie sagen, ja, jetzt zeigen wir es denen. Die haben Angst vor uns. Ja, also die Wahrnehmung, dass die etablierten Organisationen, die sogenannten Altparteien, dass die ratlos sind, dass sie nicht wissen, wie sie mit dieser rotzigen sich radikalisierenden AfD umgehen können. Das ist ein eigentlicher Booster für weitere Normalisierung und für weiteren Zustrom von Support, von Unterstützern. Es sind Menschen, die sagen, jawohl, diesem scheiß Establishment gehört jetzt endlich mal so richtig die Fresse poliert, und sei es mindestens auf der Ebene von Wahlergebnissen, die denen Angst machen. Und diese Dynamik ist es, glaube ich, die wir im Moment erleben, als eine sich selbst verstärkende Wirkung, die dann auch dazu führt, wie in den jüngsten Umfragen, dass die AfD mittlerweile in Umfragen auf Augenhöhe oder sogar vor der bis dahin stärksten Partei CDU liegt. Das ist ein logisches Ergebnis dieser Dynamik.
Herr Höhne, Sie können übrigens jederzeit dazwischen grätschen oder. Sie haben alle Freiheiten. Wollen Sie noch ergänzend etwas dazu sagen? Haben Sie noch Punkte, die Sie anbringen möchten?
Ja, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht. Das ist alles interessant, Ihre Beobachtungen zu hören. Ich mache es mal ganz kurz und vielleicht so ein bisschen stichpunktartig auch. Herr Jessen sprach eben von den sogenannten Altparteien. Damit haben Sie die in Anführungsstriche gesetzt. Das kommt ja von der AfD, um die etablierten Parteien zu desavouieren. Das ist die Metapolitik, die ich am Anfang angesprochen habe. Dass man mit der Sprache etwas erreichen möchte, die AfD salonfähig machen möchte. Und ich glaube, also ich bereite auch gerade einen Aufsatz in diese Richtung vor, zur Radikalisierung, Normalisierung der AfD, und finde für beides Nachweise. Normalisierung, wie gesagt, ist ein dynamischer Prozess, bei dem die anderen Parteien dazu beitragen müssen, aber nicht nur Parteien, auch Medien oder können, nicht müssen, können. Und man kann, wenn man auf der programmatischen Ebene bleibt, eben von Radikalisierung einer Partei und Deradikalisierung sprechen. Wir haben vorhin über die Europäische Union von einem gehört, weiß gar nicht mehr, wer es war. Das ist so dieser traditionelle EU-Skeptizismus, den wir in populistischen Parteien wiederfinden, wo die AfD auch mal mit sich selbst ringt, dann doch auch den Dexit mal auf die Agenda setzt, dann wieder davon weggeht, weil sie doch auch sieht, hat irgendwie Vorteile für Deutschland, wenn man in der Europäischen Union bleibt. Die möchte man natürlich verändern und eher zu einer Wirtschaftseinrichtung machen lassen. Und ich glaube, genau, wenn wir über Radikalisierung, Normalisierung sprechen, die Radikalisierung ist da und die Kernideologie beim Rechtspopulismus ist der Rechtsextremismus. Da zieht sie ihre Ideen her und da möchte sie, da wird sie, da steuert sie hin. Da kommt die Anziehungskraft her. Und wie stark das dann nach außen vorschimmert oder wie stark der Rechtsextremismus in der Partei als Kernideologie wird, das ist dann davon abhängig, wohin entwickelt sich die Partei. Und ich glaube, diese Normalisierung, das ist wie so ein paar Vorhänge, Schleier, Nebelkerzen, die gezündet werden, um das Eigentliche, wo es hinsteuert, zu verbergen. Also eher was Kosmetisches außen, aber ein beinharter, knallharter Rechtsextremismus, der von großen Teilen und größer werdenden Teilen in der AfD verfolgt wird, angestrebt wird. Ich muss auch ganz klar sagen, dazu gehören Menschen, die sich aus der Demokratie verabschiedet haben, die woanders hingehen wollen, in der Partei als auch im Elektorat der Partei. Und das ist dann eben auch eine wichtige Einsicht, dass man, wenn man das sich zugesteht, eben auch sagen kann, da hat man es mit Menschen zu tun, um die müssen sich die anderen Parteien nicht mehr primär bemühen. Da ist wenig für sie zu gewinnen, wenn sie auf Menschen treffen, die sie aus der Demokratie verabschiedet haben. Also dann vielleicht die wenigen Kräfte, die Parteien haben bei der Mitgliedergewinnung, bei der WählerInnengewinnung, darauf konzentrieren, wo sie etwas machen können. Dann hatten wir die internationale Rechte angesprochen. Ja, wir diskutieren über die transnationale Rechte. Es gibt Ansteckungseffekte. Ich würde die aber nicht zu groß einschätzen oder zu stark gewichten wollen. Also sicherlich gucken die immer auch auf das, was im Ausland passiert und nehmen da Ideen her. Aber vieles erklärt sich doch dann aus den Gegebenheiten auf Landesebene, Bundesebene, dem Agieren der AfD mit ihren AkteurInnen, über die sie verfügt. Und ja, das wollte ich vielleicht auch noch sagen, dass wir auch das definieren. Und was ist Rechtspopulismus? Sie haben ja erzählt, Sie hatten Marcel Lewandowski hier, der wird da wahrscheinlich dann auch schon einiges dazu gesagt haben. Aber was so eine gängige Definition in der Politikwissenschaft ist, wenn wir über Populismus sprechen, weil ja oftmals gesagt wird, ja, die anderen Parteien sind ja auch populistisch, wo ist denn das Problem? Das Problem nach Kesmadde ist beim Populismus dass ein Konflikt imaginiert wird. Und da knüpfe ich an das an, was Herr Jessen gesagt hat, zwischen der Bevölkerung, dem armen, einfachen, lauteren Bürger, der ehrlich seiner Arbeit nachgeht und von den bösen, abgehobenen politischen Eliten verraten wird. Das ist die nach Kaismade das Hauptdefinitionskriterium. Wenn wir auf sowas treffen, dass wir dann sagen, das ist Ideologie, weil das stimmt nur zum Teil. Oder wir müssen es in Frage stellen. Alle Politiker oder viele PolitikerInnen, die ich kenne, in allen Parteien, haben 60, 70, 80 Stunden pro Woche. Die bemühen sich um den Kontakt zur Bevölkerung. Aber es ist auch auf der anderen Seite tatsächlich so, die Politik wirkt für viele Menschen abgehoben. Je höher wir kommen von der kommunalen Ebene, die Landesebene, Bundesebene und erst recht die europäische Ebene gehen, desto mehr sehen wir, dass die Prozesse schwieriger werden, dass Kompromisse gefunden werden müssen, dass man koaliert, dass ein großer bürokratischer Apparat dahinter steht, Technokratismus als Stichwort. Und das befördert dann das Gefühl, und da ist was dran, dass die Menschen dann nicht mehr denken, sie können Politik aktiv beeinflussen. Also das Gefühl der politischen Selbstwirksamkeit verloren geht. Und das ist insbesondere im Osten ein Problem, wo man aus einer ganz anderen Vergangenheit kommt, wo man auch eine schwierige Transformationsphase durchgemacht hat und da nie so richtig dieses politische Selbstwirksamkeitsgefühl flächendeckend entwickeln konnte. Auch die Parteien sind im Grunde Westparteien, bis auf die PDS Linke. Grüne hat das an das Bündnis 90 angeknüpft, aber im Grunde sind es Westimporte. Sie konnten also die Parteien nicht selbst aufbauen, ist ein Punkt. Und deshalb ist meine Quintessenz an dieser Stelle, wenn wir das alles konstatieren, dass wir der AfD das Wasser abzugraben, zumindest ein Stück weit, ganz wegkriegen werden wir sie nicht, das wäre eine Utopie, aber um ein Stück weit das Wasser abzugraben, müssen wir auch an das Thema Demokratiereform ran. Reform der repräsentativen Demokratie, die müssen wir partizipativer gestalten, die muss, was die deskriptive Repräsentation anbelangt, muss die verbreitert werden, diversifiziert werden. Also da gibt es ganz, ganz viele Baustellen, über die man reden kann. Und das ist eine, die dazu beitragen kann, der AfD das Wasser abzugraben. Nur gutes Regieren ist immer gut, immer wichtig, gar keine Frage. Wir haben noch gar nicht über die Bahn gesprochen, die mich heute auf dem Weg nach Chemnitz auch wieder sehr enttäuscht hat. Da muss man überall ran. Da hat man ja auch ganz viele Milliarden jetzt an die Hand genommen. Aber selbst wenn die Landschaften blühen, wie man das ja aus dem Osten kennt, würde ich die Prognose wagen, die AfD bleibt da, weil es eben auch mit, weil sich Menschen abgewandt haben, irreversibel. Und weil das sowas, weil der Populismus sowas wie die Kehrseite oder die dunkle Seite der repräsentativen Demokratie ist, ihrer Krisenerscheinungen, die zugleich verstärkt werden.
Jetzt haben Sie schon so schön die Brücke eigentlich gebaut zur Frage der Ursachenforschung des Erfolgs. Die würde ich gleich nochmal weitergehen, aber einen kleinen Schritt zurück muss ich nochmal machen, weil Sie vorhin gesagt haben, dass Sie sich auch so stark mit Frauenfiguren rechtspopulistischen Bewegungen beschäftigt haben. Da ist es ja bei der Frage Normalisierung versus Radikalisierung, glaube ich, auch mal notwendig, kurz zumindest Ihren Blickwinkel auf Alice Weidel zu hören, die ja so als zumindest politisches Aushängeschild benutzt wird. Ich habe jetzt bei verschiedenen Quellen auch nachgelesen, dass sie auch innerhalb der Partei doch ziemlich hohe Anerkennung genießt, den Beinamen die Eiskönigin trägt, weil sie wohl auch in Fraktionssitzungen ab und zu sehr stark durchgreift, gleichzeitig ihre Abneigung gegen rechts, also besonders gegen Björn Höcke, auch ein bisschen abgelehnt hätte. Vielleicht nochmal zum Abschluss für diese kleine Sequenz, wie würden Sie jetzt diese Rolle von Alice Weidel beschreiben innerhalb der Partei? Welche Funktion nimmt sie quasi aktuell ein?
Also ich glaube, so Frauen in der Führungsspitze von Rechtsaußenparteien tragen zur Normalisierung bei. Sie tragen dazu bei, dass der traditionelle Gender Gap, die Geschlechterlücke beim Wahlverhalten, also Rechtsaußenparteien werden mehr von Männern gewählt als von Frauen. Das ist ein Muster, was wir überall wiederfinden. Und da tragen Frauen an der Spitze dazu bei, dass sich das ein Stück weit schließen kann, weil ihnen Gender stereotypisiert andere, vielleicht manchmal auch positivere Eigenschaften zugeschrieben werden. Und das sehen wir auch ein Stück weit bei Frau Weidel. Wenn Sie mal so ein bisschen in das Milieu der AfD hineinhören, da hört man dann oft, wie ist man wieder mit der Frau Weidel umgegangen, wie ist man sie denn angegangen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und so weiter und so fort. Selbiges habe ich noch nicht gehört über Tino Chrupalla. Und ich glaube nicht, dass die Medien sich da unterscheiden. Aber man nimmt da einiges stereotypisiert bei Frauen anders wahr. Ist also ein Türöffner. Wie gesagt, früher waren die Frauen in der zweiten oder dritten Reihe eher so in supportenden Geschichten unterwegs in Rechtsaußenparteien. Es gab immer Frauen, aber nicht an der Spitze. Und jetzt sehen wir sie an der Spitze. Da trägt das zur Normalisierung bei. Ja, Frau Weile ist ein besonders extremes Beispiel dafür, weil sie ja auch eine andere Geschlechtsidentität aufweist, weil sie international ist, gar nicht in Deutschland beheimatet ist, wenn ich das richtig sehe, in der Schweiz, privat lebt. Da fällt dann schon vieles aus dem Rahmen oder widerspricht eigentlich der AfD-Ideologie nach ihren Vorstellungen, wo sie mit der Bevölkerung hin möchte. Also wenn sie das traditionelle Familienbild hochhält, da passt Frau Weiler ja nirgendwo rein. Deshalb ist, glaube ich, auch schon die These die, dass solche Führungsfiguren doch irgendwie akzeptiert werden in der Partei, weil sie sich gegenüber neuen WählerInnen-Schichten öffnen können dadurch, aber nicht sonderlich gelitten sind, nicht wirklich. Also eher so, man nimmt das hin und sieht die Vorteile, aber da gibt es, glaube ich, andere Führungsfiguren, wo es leichter wäre für denjenigen, der an der Spitze denn steht. Also irgendwie so eine zweckrationale Beziehung, würde ich sagen, zwischen Partei und Spitze.
Ich glaube, also Hans, du kannst gleich ergänzen, ich glaube, dass sie auch ziemlich geschickt so Strömungen aufnimmt. Also sie war ja auf dem letzten Parteitag diejenige, die öffentlich diesen Remigrationsbegriff wieder verwendet hat und ziemlich stark publiziert hat. Ich halte sie für schon sehr geschickt, so was das Vermitteln zwischen den verschiedenen Strömungen innerhalb der Partei betrifft. Und dann hat sie, so doof, also ehrlich muss man auch sein, sie hat wahrscheinlich auch in ihrer Wirkung, auch wenn sie für mich immer oft sehr schroff und sehr, sehr, so sehr aggressiv wirkt, wenn man auch an die ganzen Talks denkt und Vorbereitung der Wahl, da hat sie trotzdem irgendwie ein bisschen mehr Charisma und mehr Wirkungsmächtigkeit als Tino Chrupalla, der dann doch, ohne böse sein zu wollen, doch im das so eher stärker Hans-ähnlich wirkt. Vielleicht kommt das auch noch ein bisschen dazu. Hans, wie ist dein Blick auf Alice Weidel?
Ja, ich mache das an dem Begriff der Eiskönigin fest. Sie ist ja nicht die einzige Politikerin, die so belegt wird. Ich meine, ich hätte sowas auch mal über Sarah Wagenknecht in ähnlicher Weise gehört. Und das bringt mich dazu, dass wenn man sich Frauen in politischen Führungspositionen anguckt, dass in dialektischer Weise, gerade weil diese Positionen überwiegend männlich besetzt sind, da wo Frauen sich durchsetzen, haben sie dann noch eine ganz andere Wirkmacht, und zwar besonders auf der Rechten. Das galt historisch gesehen für Golda Meir ebenso wie für Maggie Thatcher. Das waren beides Frauenfiguren, die ihre politische Wirkmacht als konservative Persönlichkeiten gerade dadurch entfaltet haben, dass sie noch viel härter waren und viel eiskalter waren als ihre männlichen Konkurrenten, die inhaltlich vielleicht ähnliche Positionen vertreten haben. Aber in der Performance, im wahrnehmbaren Auftritt hatten und haben diese Frauen, das gilt für mich bei Alice Weidel auch, Alice Weidel ist, der macht es ja erkennbar Spaß, und sie hat keinerlei Skrupel, sondern sie blüht dann so richtig auf, wenn sie im Parlament oder anderswo rumätzen kann. Wenn sie nicht nur rumätzen, sondern zum Teil auch relativ cool rumhetzen kann, was sie einfach gerne tut. Das ist eine Stärke ihrer persönlichen Performance, mit der sie mindestens innerorganisatorisch und ich glaube auch bei dem Teil des Parteiumfeldes, das tatsächlich oder tendenziell sich aus demokratischen Prozessen verabschiedet hat oder verabschieden will, da ist sie eine Heldinnenfigur sozusagen. Da genießt sie große Anerkennung und Verehrung.
Ganz gutes Fazit, glaube ich, insgesamt für alles das, was wir gehört haben. NL, möchtest du jetzt noch ergänzend was dazu sagen oder war es das? Gut, ich nehme an, das war es dann.
Ja, der Knopf. Ich melde mich gleich nochmal zu Wort. Ich bin noch so ein bisschen am Hadern.
Okay, haderst du über Alice Weidel. Also ich kann bloß sagen, ich habe eine schöne Schlagzeile gefunden. Ich glaube, sie war im Politico selber. Die haben dann die Überschrift gehabt, Alice im Schafspelz. Ich fand das so, diese Metapher dahinter fand ich irgendwie nett. Insofern passt das vielleicht ganz gut. Bevor wir zu der Frage kommen, Umgang mit der AfD, ist eine Frage, die für mich noch von großer Relevanz ist, so ein bisschen die Ursachenfolge. Das hat zwar Herr Höhne jetzt schon zum Teil ein bisschen beleuchtet, alle so ein bisschen beleuchtet. Warum ist die AfD eigentlich so erfolgreich? Was macht sie erfolgreich? Aber ich glaube, da gibt es noch ein paar mehr Gründe, die wir uns anschauen können. Und ich habe das so ein bisschen überschrieben mit der Frage oder These, ist die AfD nur Ausdruck oder Antrieb einer gesellschaftlichen Radikalisierung? Und ich würde es mal ganz kurz begründen, woher ich diese Radikalisierung sehe. Also jenseits der Wählergruppen, die man, wie Herr Höhne richtig gesagt, nicht mehr erreichen wird, weil sie im Prinzip schon dieses feste Gedanken Gedanken gut haben. Das hat ja auch die Mitte-Studie wieder bewiesen. Aber wir gucken mal in den Sommer. Das hat, glaube ich, in dem Sommer richtig darauf verwiesen. Da hatten wir ja nicht nur diesen Fall Charlie Kirk, wir hatten auch den Fall Borussia Gersdorf, die am Ende über einen Shitstorm letztlich von rechten Medien gefallen ist. Wir haben die Diskussion in Deutschland im Zuge von Charlie Kirk um Dunja Hayali miterlebt. Wir haben die Allianz miterlebt der rechten Medien, besonders News hier an der Stelle, und Verwicklungen personeller Natur in CDU und AfD. Und ich stelle mir so ein bisschen die Frage, oder ein bisschen wäre diese These, ist es nicht so, dass wir in den letzten Jahren eigentlich dazu übergegangen sind, dass ganz viele dieser Themen, und das ist nicht nur das Thema Migration, auch ganz viele der Bilder, die die AfD bedient hat, quasi übernommen haben, die quasi von der normalen, wenn man das mal so nennen darf, Mainstream quasi getragen worden sind und im Zuge dessen quasi allgemein anerkannt worden sind. Ne, wir haben schon oft darüber gesprochen, wer das Thema Migration so bedient, wie es die AfD bedient, der führt dazu, dass die Wählergruppen dann nur das Original wählen. Und ist es nicht eine Entwicklung, die wir in der ganzen Gesellschaft haben? Das ist so ein bisschen die Frage, die ich mich stelle. Also ein bisschen die Frage an euch, welche Gründe seht ihr denn für diesen Erfolg der AfD? Ist es diese Radikalisierung oder gibt es noch weitere Gründe, die so ein bisschen begründen, woran diese Stärke der AfD gelegen ist? Und Herr Höhne, Sie können gerne wieder starten und dann gehen wir in die Runde.
Ich habe ja relativ viel schon geredet, dann vielleicht.
Ja, gerne, dann warten Sie. Dann. Ich hatte nur Ihre Zeit im Blick, deshalb habe ich das so gemacht, sonst wären Sie immer am Ende gewesen.
Also wir hatten ja schon was zur Demokratie gesagt, da müssen wir ran. Ich würde das auch völlig teilen, was Sie gesagt haben. Es gibt die Verschiebung nach rechts der Diskurse und manchmal bekommen das PolitikerInnen aus den anderen Parteien gar nicht so mit, dass sie da eigentlich der AfD nun Gefallen tun. Also das zeigt unsere politikwissenschaftliche Forschung im Vergleich doch ziemlich genau, wer rechtes Gedankengut imitiert, verliert oder wird eher wahrscheinlich nicht davon profitieren und die gesamte Demokratie damit gefährden. Das sehen wir sehr schön bei der Migrationsdebatte um die Bundestagswahl herum. Die hatten einen großen Stellenwert eingenommen, ist danach viel ruhiger geworden, im Wahlkampf großen Stellenwert eingenommen und man hat sie nicht in ihrer gesamten Komplexität behandelt, also was Asylrecht anbelangt, was internationale Kriege, Ursachen anbelangt, was das Fachkräfteproblem anbelangt einer elternden Gesellschaft, die ihre soziale Wohlfürsorge aufrechterhalten möchte, auch den Gesundheitssektor und so weiter und so fort. Das fiel alles mehr oder minder hinten runter. Man hat vor allem, wenn man über Migration gesprochen hat, Migration als Sicherheitsherausforderung dargestellt. Das ist auch ein Thema, das muss man machen, ganz klar, aber nicht das allein. Und das war verkürzt auf diese Frage, von der am Ende nur die AfD profitieren konnte. Und dann hat man eben gedacht, wenn man jetzt die Ampelkoalition nicht mehr hat und besser regiert, geschlossen regiert, was auch immer das heißt, dann wird das alles schon werden. Und jetzt macht man gerade die Erfahrung, nee, AfD ist bundesweit angestiegen, in NRW verdreifacht, in Sachsen-Anhalt haben wir halt schon drüber gesprochen, 39%, das heißt nahe an der absoluten Parlamentsmehrheit herangekommen. Und dieses Regieren war jetzt vielleicht auch nicht so gut, hat eben nicht den gewünschten Effekt erreicht, sodass ich mir vorstellen könnte, dass da vielleicht bei den einen oder anderen im Bundestag, insbesondere in Unionskreisen, doch ein Umdenken stattfindet und man sich nochmal die Frage eines Parteiverbots vielleicht genauer anschauen wird.
Oh, da haben Sie schon die Steilvorlage für die Lösung nachher gemacht. Dankeschön. Wir hören mal in die Runde. Was denkt ihr? Welche Ursachen seht ihr dafür, für diesen Aufstieg, für den Erfolg der AfD in den letzten Jahren? Und LB, du kannst gerne anfangen.
Also ich sehe auf jeden Fall auch definitiv, dass solche AfD-Punkte immer wieder aufgegriffen und indirekt legitimiert werden. Also wenn ich so einen Punkt ja ernst nehme und immer wieder behandle oder auch zum Beispiel, das ist ja auch eine gängige Kritik, was jetzt zum Beispiel die Medien angeht, dass man halt diese AfD-Meinungen gleichsetzt mit anderen Ansichten, also diese rechtsextremen Ansichten gleichsetzt mit menschlichen Ansichten, das formuliere ich jetzt mal so. Das ist eine holprige Formulierung, ich weiß, aber ja. Und ich glaube, das trägt da auch nochmal massiv dazu bei, dass ich eben dass diese Punkte dann auch einfach in der Mitte der Gesellschaft irgendwo ankommen. Und ich hatte irgendwie vor ein paar Jahren mal schon ein Video zum Thema AfD gesehen, so ein bisschen im Zusammenhang mit Trump, wo die Theorie aufgekommen ist, dass Trump ist ja ein Mann, der sehr viele skurrile Aussagen pro Tag tätigt. Und diese Aussagen sind immer sehr extrem rechts in vielen Situationen. Also manchmal sind sie auch einfach nur wirre, aber in der Regel sind sie sehr extrem rechts. Und die Theorie besagte, wenn du einfach nur eine richtig, richtig wirre rechtsextreme Meinung hinpackst, dann wirkt so eine mittelmäßig rechte Meinung auf einmal gar nicht mehr so abwegig. Die wirkt gar nicht mehr so irre daneben. Und dass man es so sozusagen auch schaffen kann, diesen Diskurs nach rechts zu verschieben. Geht natürlich auch in die andere Richtung. Du kannst es auch theoretisch mit linksextremen Meinungen machen. Fand ich auch interessant als Ansatz. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber es hat jetzt in dem Moment erstmal für mich schon mal Sinn ergeben. Vielleicht einfach so als Einwurf.
NL.
Ja, spannender Punkt, was Hans vorhin schon angesprochen hat. Ich würde gerne so ein bisschen darauf eingehen, beziehungsweise meine Position so ein bisschen erklären, weil ich bin der Überzeugung, dass sich die Wählerschaft sehr stark selbst legitimiert und dieses große Netzwerk an Wählern sehr stark dafür sorgt, dass, ich sag mal, die Partei sich besser verbreitet. Ich glaube, die haben das sehr gut im Griff und versuchen natürlich auch mit den, ich erinnere mich jetzt an die Abschiebetickets, so total selbst, ich sag mal, die eigenen Wähler so unheimlich dazu zu bringen, das weiterzutragen und haben natürlich auch total die heute ist komisch, ich weiß es nicht. Also ich können wir bitte cutten?
Wir cutten nicht, so wir sagen einfach, das war die Position, danke NL, wir gehen weiter. Hier wird nicht geschnitten. Nicht für sowas, das weißt du. Nicht so schlimm, wir gehen weiter an JV, der wird uns helfen.
Ja, bitte.
Ich versuche es zumindest. Bezüglich der Ursachen des Ausstiegs der AfD, bin ich eigentlich einerseits bei dem, dass die AfD schon meiner Meinung nach eher wirklich ein Ausdruck einer gesamtgesellschaftlichen Verschiebung des Diskurses nach rechts ist, was wir bei allen möglichen anderen Parteien sehen, vor allem bei der CDU, die ja in ihrem, ja, im Koalitions-, also vorher im Wahlkampf zur jetzigen Neuwahl dieses Jahres, hat die CDU ja einige der Migrationsideen, gerade in Bezug auf mehr Grenzkontrollen, Stopp von Familiennachzug etc. Das waren ja wirklich fast alles AfD-Punkte, die man so fast 1:1 bei der AfD auch sehen konnte, die dort immer wieder gefordert wurden. Und die Union hat dann diese Punkte zu ihren eigenen gemacht und versucht damit noch Wähler abzufangen, was ihr auch recht gut gelungen ist. Und man sieht ja auch, dass im Koalitionsvertrag auch viele dieser Punkte größtenteils auch so drinstehen, dass sich die Union da sehr gut durchsetzen konnte, eben mit Positionen, die eigentlich ursprünglich von der AfD 1:1 kopiert waren. Und da sieht man schon einfach diese Verschiebung auf gesellschaftlicher Seite, dass einfach die Politik in Deutschland meiner Meinung nach immer rechter wird und auch die Gesellschaft relativ weit in diese Richtung rückt. Auch beim Thema Wirtschaft beispielsweise, wo der Union ja traditionell sehr relativ hohe Kompetenzen zugesprochen werden von vielen Wählern, was eben auch der Hauptgrund ist oder einer der Hauptgründe, warum die Union nach wie vor relativ hohe Stimmen verzeichnen konnte. Und auch bei diesem Wirtschaftsthema bin ich der Meinung, dass durchaus auch viele das mittlerweile der AfD zutrauen und auch mehr zutrauen, als es vorher der Fall war, dass sie eben für einen wirtschaftlichen Aufschwung, für eine Verbesserung der nicht ganz so guten wirtschaftlichen Lage unseres Landes sorgen kann. Was natürlich, wenn man genau einen Blick in deren Parteiprogramm wirft, wo man große Zweifel dran sehen kann, dass es der Partei so gelingen kann. Aber insgesamt ist finde ich schon wirklich ein gesamtgesellschaftlicher Rechtsruck, den wir sehen und wo die AfD das auf jeden Fall befeuert. Was zu den Ursachen, was man natürlich auch noch nennen muss, ist die Ampelregierung und das Scheitern dieser Regierung. Der Streit zwischen den Parteien, Meinungsdifferenzen und irgendwie einfach das Problem, was ich bei vielen Menschen in Deutschland sehe, dass sie sich nicht mehr so richtig mitgenommen fühlen bei den ganzen Veränderungen, die wir jetzt durchleben, dass sie einfach denken, dass Deutschland von allen möglichen anderen Ländern überholt wird sozusagen und irgendwie nicht mehr zu alter Stärke zurückfindet, um es mal so auszudrücken. Und das versuchen natürlich Parteien wie die AfD auch besonders mit ihren populistischen Ideen und ihre Polarisierung aufzugreifen. Das würde ich auf jeden Fall auch als eine Ursache nennen. Und nichtsdestotrotz darf man ja auch nicht übersehen, gibt es ja in der jetzigen Regierung, die jetzt noch nicht so lange im Amt ist, aber auch da gibt es ja jetzt schon deutliche Meinungsdifferenzen, die auch immer stärker zum Vorschein treten. Beispielsweise beim Sozialstaat, wo es extreme Differenzen gibt zwischen SPD und CDU. CDU ist ja quasi für einen wirklichen Sozialstaatsabbau, zumindest wir sind deutlich in diese Richtung gehen. Viele Leistungen streichen, Thema Bürgergeld vor allem. Auch da sieht man, glaube ich, dass das Themen sind, auf die AfD natürlich, wo sich natürlich den Arsch wegfreut, dass sie dort drauf aufspringen kann, weil sich die Parteien schon wieder streiten und schon wieder irgendwie Uneinigkeit herrscht, wie sie die Probleme unseres Landes lösen wollen.
Darf ich mal vielleicht einen Gedanken sagen, Herr Karisch?
Ja, oder Sie können immer dazwischen grätschen. Sie können immer Vorrecht. Ja, EN wartet lieben gerne.
Das ist ja sehr unfreundlich, so als wenn die sich, ich hatte nicht gesehen, dass sie sich angemeldet hatten. Vielleicht eine kurze Bemerkung dazu, um das auch mal ein bisschen klarzustellen. Also es gibt nicht die eine bestimmte Nachfrage in der Bevölkerung, in der Wählerinnenschaft nach einem Angebot, was bisher nicht da war im Parteiensystem. Das gibt es sicherlich auch, aber nicht so einfach. Das ist komplizierter. Sondern das Angebot schafft auch die Nachfrage wiederum. Nämlich, indem man als Partei, als Rechtsaußenpartei, als Scharfmacher agitiert, bestimmte Themen setzt, bestimmte Ängste schürt. Da kann man sagen, ist die AfD auch sowas wie ein Spezialist, die unschönen Seiten, die wir alle in uns tragen oder viele, herauszuholen, herauszukitzeln, zu verstärken, zu instrumentalisieren, als verantwortungsvoll zu agieren und eine Richtung aufzuweisen, die für die Gemeinwohlorientierung zuträglich wäre. Also sie sind Spezialisten, da was rauszukitzeln, was sehr, sehr unangenehme, sehr unschöne Seiten sind. Und Streit gehört dazu, auch in einer Koalition, auch zwischen CDU, CSU, SPD, dass die Sozialpolitik unterschiedlich akzentuieren, das ist sicherlich so. Das muss aber auch weiter möglich sein. Also es ist ganz wichtig, dass die Parteien auch ihre Positionen behaupten, dass sie aus ihrer eigenen Programmatik heraus ziehen, entwickeln und nicht immer bei jeder Sache nach rechts außen schielen und überlegen, wie kommt das da jetzt gerade an und übertünchen wir da irgendwie was. Ich glaube, das wird am Ende auch nicht mutiert. Und noch ein letzter Punkt, bevor es dann wieder zurückgeht. Wir haben ja viel über Weidel gesprochen vorhin. Wir müssen eigentlich auch über Chrupalla sprechen. Also, weil, warum? Ich glaube, der kommt nämlich auch gar nicht so schlecht an in der Klientel, auf die die AfD abzielt. Denn die Politik, weil wir vorhin über deskriptive Repräsentation gesprochen hatten, hat ja im Grunde ein Problem, dass zu wenig Menschen aus verschiedenen Geschichten mit ihr reüssieren können, sich mit ihr verbinden können, sich nicht wiedergespiegelt sehen. Also die Politik wird ja in allen Parteien, von der Linkspartei bis zur CSU, beherrscht von vor allem Männern, Akademiker. Wir können jetzt noch weitere Punkte aufmachen, aber wenig junge Leute, wenig mit Menschen mit Migrationshintergrund, wenig andere Bildungsschichten. Und das ist mein Punkt bei Chrupalla. Er spricht die Sprache des Arbeiters, des Handwerkers. Und die sehen das auch, die verstehen das auch. Die können sich da irgendwie mit verbinden. Und wenn der Jesus jetzt mal an der einen Stelle nicht so ganz geschliffen daherkommt, dann ist das sogar, wäre meine These, gut und förderlich, weil die Menschen sich da dann noch eher widerspiegeln als bei einem Politiker, wie wir ihn als Standardmodell eben beschrieben haben.
Ich habe die ganze Zeit noch nicht so viel gesagt, weil ich so ein bisschen Angst habe, dass ich meine Position jetzt mit den Folgen von damals noch zu sehr wiederholen. Und für mich ist dieses Thema der jungen Wähler und Erstwähler wirklich sehr interessant, weil damals, da kann ich mich jetzt gerade noch sehr gut dran erinnern, hatten wir so eine Juniorwahl an der Schule und bei uns im Jahrgang gab es irgendwie so 2% AfD. Das war irgendwie, ich weiß nicht, waren das die ganze Schule oder nur unser Jahrgang? Das weiß ich nicht.
Die ganze Schule.
Die ganze Schule, okay. Und dann bei der nächsten Bundestagswahl wurde das dann nochmal gemacht und dann hatten die irgendwie 24 oder so. Also ich kann es jetzt nicht mehr genau in Zahlen ausdrücken, aber diese große Diskrepanz in ja doch eigentlich politisch einer relativ kurzen Zeit hat mich schon doch sehr verwundert. Und Herr Karbisch hatte uns als Vorbereitung dieses geleakte Strategiepapier zur Verfügung gestellt, beziehungsweise darauf hingewiesen. Und die schreiben da ja ganz stark, wo wir stark sind, ostdeutsche ländlicher Raum, Arbeiter, Russland, deutsche Jungwähler, was ja alles so, ja, große, ich will nicht sagen, nicht sagen Kategorien, aber so überschriftliche Kategorien sind, sage ich mal, die ja überhaupt nicht, egal, überhaupt nicht differenziert sind. Aber dieses dieses Jungwähler, also dass die Partei auch davon ausgeht, Jungwähler gut zu erreichen, das kommt ja nicht von ohnehin. Weshalb ich, Trommelwirbel bitte, immer noch der Meinung bin, dass wir einen verpflichtenden Politikunterricht brauchen in Deutschland. Die fehlende Aufklärung über das politische Geschehen und auch das Desinteresse, vor allem in der jungen Schicht unserer jetzigen Bevölkerung, was ich so mitbekomme, finde ich einfach relativ gefährlich. Ich sage das in diesem Podcast bestimmt schon zum 7. Mal, dass ich mir das für unser Land total wünsche, dass man zumindest ein Jahr mal Grundlagen irgendwie verpflichtend bekommt in jedem Bundesland. Weil die AfD immer noch eine Partei ohne Inhalt ist und das, was Sie, Herr Höhne, gerade gesagt haben mit den Ängsten, auch ein Punkt, den ich jetzt ansprechen wollte, und zwar da, wo sie mit den Inhalten vielleicht bei den jungen WählerInnen nicht punkten können, können sie eben mit diesen Ängsten hingehen, weil wenn wir alle mal ehrlich sind, mit 14, 15, 16 bin ich mich gerade nicht so in die spezifischen Quellen von politischen Aussagen reingearbeitet habe, dann habe ich vor allem die Überschriften gesehen und die Überschriften machen vor allem Angst und oder lösen irgendeine andere große Emotion aus. Und die Fähigkeit, da leicht desinteressierte junge Menschen auch abzuholen, ist etwas, was ich bei der AfD persönlich beobachte und auch als sehr gefährlich einschätze, weil viel versprochen wird, viel geschürt wird, gehetzt wird und man in dem Alter eben sehr aufnahmefähig dafür ist.
TM.
Bei den Jungwählern, also, vielleicht ganz kurz, wäre ich übrigens optimistischer. Also da kann man so dieses Zwiebelmodell nehmen, dass man sagt, es gibt einen harten rechtsextremen Kern in der Partei, aber es gibt ein paar Außenschichten und da gibt es eben vielleicht auch Gruppen, die haben das erste Mal AfD gewählt, gerade junge Leute, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht gar nicht so auseinandergesetzt, weil andere das auch getan haben in der Peer Group. Da kann man das schon ansetzen, würde ich sagen, oder auch mit Aufklärung einiges tun.
Das ist dann würde schon ich sagen, eine andere Nummer. Dann bin ich da optimistisch, aber nicht bei Jugendlichen in Ostdeutschland.
Also vielleicht.
Ich würde sie auch nicht ganz verloren geben, weil aus welchen kann unterschiedliche Gründe geben. Also weil mein Argument ist, es macht einen Unterschied, ob man jemanden hat, der gefestigt ist über die Jahre und schon ein paar Mal AfD gewählt hat und eingebettet ist in ein AfD-Milieu, als jemand, der vielleicht aus einer Familie kommt, wo beide Eltern grün sind oder so und er mal irgendwie sich behaupten möchte oder sie was anderes wählen möchte, um es den Eltern mal zu zeigen. Also da kann es unterschiedliche Begründungen geben, deshalb wäre ich da nicht ganz so hart. Ja.
Vielleicht um das ganz kurz ein bisschen.
Ich bin so hart.
Ja, kannst du auch sein. Das ist ja völlig okay zu illustrieren. Es gibt von der Juniorwahl, die besagt Juniorwahl von EN, da gab es eine Auswertung der Wahlentscheidungen. Die haben quasi eine eigene Studie dazu gemacht. Die ist aber nie so richtig öffentlich geworden. Die habe ich nur gesehen, weil ich Teil dieser Arbeitsgruppe politische Bildung des Landes Brandenburg bin. Und da wurde die vorgestellt. Und tatsächlich hat man festgestellt, dass viele Themen, die die Erstwähler interessiert haben, deckungsgleich mit den Themen logischerweise der Eltern waren. Und dementsprechend wäre das durch ein Indiz dafür, wenn man diese Themen adressieren würde und inhaltlich adressieren würde, dass man die irgendwie erreichen würde. Man hat aber auch ganz stark tatsächlich, weil die eine der Fragen, die man gestellt hat, war auch, worüber informiert ihr euch und was war eure Hauptinformationsquelle? Und da war Schule ganz oben tatsächlich. Das ist also genau der Punkt, der wieder für ihr entspricht, zu sagen, okay, wenn die Schule da stärker einwirkt, sind so wie beide Faktoren. Also für beide Positionen, würde ich sagen, hat diese Studie irgendwie Ergebnisse geboten. So, jetzt TM, du hast lange genug gewartet. Erhelle uns.
Natürlich werde ich euch erhellen. Zuallererst mal möchte ich sagen, dass, glaube ich, auch wichtig ist festzuhalten, dass ja Menschen in Ostdeutschland oder Menschen auf dem Land nicht ungebildet sind. Also, dass irgendwie Schule die primäre Informationsquelle ist, das ist ja sogar ziemlich naheliegend, weil wir in Deutschland allgemein ja schon viel Wert auf Bildung legen, sei es ja auch nicht zureichend für oder unserer Ansicht nach nicht zureichend. In gewissen Punkten ist es ja doch so, dass wir durchaus ein grundlegendes Bildungsniveau haben. Und ich glaube, dass deswegen grundlegend die Argumentationsführung, die manche Leute für sich haben oder die Schülerinnen und Schüler für sich entwickeln, oft auf realen Problemen basiert und auch realen Lösungsansätzen und sie auch reale Probleme bei den Strategien anderer Parteien sehen, die existieren und deswegen die AfD wählen. Also die Argumentationsketten sind ja zumindest in Teilen schlüssig. Natürlich, es fehlt das ein oder andere Glied, aber trotzdem ist die Kette an sich gibt es trotzdem immer noch, sage ich mal, Teile der Kette, die an sich von sich aus heraus erstmal Sinn ergeben. Und ich glaube, deswegen ist es so einfach, auch wenn man ein Schüler ist und lange Politikunterricht vielleicht sogar genossen hat, dass man trotzdem auf diesen Weg gehen kann und sagen kann, okay, die aktuelle Regierung macht halt wirklich nicht so gute Politik, oder die letzten 20 Jahre wurde halt nicht ideale Politik gemacht. Und das ist vielleicht wirklich nicht so gut, das so zu machen. Und wenn die AfD das sagt, da hat sie nicht ganz Unrecht, auch wenn das zum falschen Schluss am Ende führt. Und andererseits möchte ich sagen, dass ich glaube, dass A, wie bereits schon benannt wurde, die Radikalisierung oder das war dieses Phänomen, was wir aktuell beobachten, den Rechtsdruck, nicht nur von der AfD ausgeht und auch nicht nur von der Gesellschaft, sondern dass es eine Art selbstbeschleunigender Prozess ist. Das eine pusht das andere, pusht das eine. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum es so unfassbar schwer ist, irgendwas dagegen zu unternehmen. Wir werden diese Folge wahrscheinlich auch wieder diskutieren, und wir diskutieren ja jede Folge darüber gefühlt, was tut man eigentlich gegen die AfD? Soll man die AfD verbieten? Was macht man dagegen? Soll man die Menschen verbieten? Man kann die Menschen nicht verbieten. Also wo liegt das grundlegende Problem? Und eigentlich wurde die Lösung ja schon benannt. Gute Politik machen. Und solange keine gute Politik gemacht wird, werden die Leute zwangsläufig unzufrieden sein. Wenn sie das Gefühl haben, dass die Mittel, die finanziellen Mittel, die der Staat nicht zur Verfügung hat, wenn sie das Gefühl haben, dass die nicht gut eingesetzt werden, wenn sie sich benachteiligt fühlen, natürlich sind die Menschen unzufrieden. Und dass die AfD die ideale Bühne ist, um das auszuleben, das ist jetzt neu. Aber die Grundlage, die existiert bei den Menschen selbst, und die Radikalisierung, die schreitet bei den Menschen selbst voran. Und wenn wir jetzt soweit sind und Leute nicht mehr umstimmen können und sagen müssen, die haben sich irreversibel dem Rechtsextremismus zugewandt oder etwas in die Richtung, dann sollte man sich die Frage stellen, ob das ein reines Problem ist, weil die AfD existiert, oder ob das wirklich auch ein Problem ist, was bei den Menschen angekommen ist, und was vielleicht eine Folge der aktuellen Politik ist, die sich in den Köpfen festgesetzt hat und auch ein gesamtgesellschaftliches Problem aus der Gesellschaft heraus darstellt.
Hans.
Ja, ich möchte zu zwei Punkten etwas sagen. Das eine ist, weil das Benjamin Höhner auch nochmal angesprochen hat, dass die AfD erfolgreich darin sei, Ängste zu mobilisieren. Das stimmt. Aber ich fand das sehr erhellend in der Diskussion vor einigen Wochen mit dem Bildungssoziologen Aladin El-Mafalani. Der hat gesagt, das eigentliche Geschäftsmodell der AfD ist nicht die Mobilisierung von Ängsten, sondern die Mobilisierung von Misstrauen. Das ist eine andere Kategorie. Und er sagte, davon versteht die AfD wirklich etwas, Misstrauen zu schüren. Das ist ihre Grundstruktur, das ist auch ihre Rolle im politischen und gesellschaftlichen System. Das passt dann auch, wie ich vorhin sagte, mit dem Anti-Establishment. Misstraut denen da oben. Misstraut allen, die etwas zu sagen haben. Weil er erlebt es ja tagtäglich, die tun nur etwas für sich, die bedienen nur ihre Interessen, die sind nicht für euch da. Und diese Möglichkeit, Misstrauen zu mobilisieren, perfektioniert die AfD im Übrigen auch durch ihre Form der Nutzung von Social Media. TikTok ist ein ideales Instrument zur Schürung von Misstrauen und dabei gleichzeitig zur Stiftung von Gemeinschaften in einer pervertierten Form. Das Bedürfnis nach Gemeinschaft, nach gesellschaftlichem Zusammenhang ist ein Grundbedürfnis jeglicher menschlichen gemeinsamen Existenz. Aber es gibt den Unterschied zwischen inkludierender Gemeinschaft, die man Solidarität nennt, und exkludierender Gemeinschaft, wo die Gemeinschaft dadurch konstituiert wird, dass ich tatsächliche oder als solche behauptete Gegner, Feinde, Opponenten ausgrenze. Und was die AfD macht, ist die Mobilisierung von, und ich fasse das zusammen, von Ängsten, von Misstrauen gegen Teile einer Bevölkerung, sei es national, international, die sie als nicht zur Gemeinschaft gehörig ausschließen will. Und dieser Mechanismus, der schafft eine interne Form von Gemeinschaftlichkeit, die attraktiv ist für Menschen, egal aus welcher gesellschaftlichen Schicht, egal in welchem Alter, die sich sozusagen verunsichert fühlen und die eine neue Stabilität, eine neue Hoffnung finden in der Gemeinsamkeit, in der Gemeinschaft des Misstrauens gegen alles, was etablierte politische Kraft ist.
Das war ja fast predigtartig. Danke, Hans. NL, hast du noch Ergänzung für uns?
Ja, das war toll. Also erstmal Entschuldigung, das hat ein bisschen durcheinander. Ich bin ja noch auf Antibiotika wegen meinem Ohr. Manchmal hört sich das ein bisschen an wie unter Wasser. Also man könnte sagen, ich bin heute im blauen Meer gedanklich. EN hat es so toll angesprochen, dass so viel auf Emotionen und Werte gezielt wird. Und ich habe es mir jetzt mal aufgeschrieben, dass ich quasi so eine kleine Checklist habe, was ich jetzt tatsächlich noch sagen wollte. Und ich finde diese kurzen Slogans und diese Bezugnahme auf Emotionen und Werte heizt total den Spielraum an, weil natürlich jeder persönliche Erfahrungen hat und das tatsächlich die AfD damit schafft, sehr eindrucksvoll ihre Wähler mit immer wiederkehrenden Problemen zu beschallen und damit natürlich auch besonders die alltagspolitische Debatte angeheizt wird. Ich würde sagen, es wird oft so ein bisschen auf die Diskussion wird so ein bisschen auf die Bevölkerung verlegt oder es wird sehr stark der Bevölkerung überlassen, was gerade irgendwie polarisiert. Ich würde sagen, dass außerdem, haben wir auch schon angesprochen, in kurzer Zeit unheimlich viel, gerade vom Wahlkampf, ich finde, das hat die AfD nochmal besonders stark gemacht, viele Statements kommen und total viel rausgeblasen wird, sage ich jetzt mal so umgangssprachlich, in die Welt, aber ohne viel fachlich kompetente Lösungen und ganz viel auf diese Slogans gesetzt. Und ich finde, das führt unter anderem dazu, dass ganz viele WählerInnen von sich behaupten, das Programm gar nicht so richtig zu kennen. Es gibt ja diese Interviews, ich weiß nicht, wie das bei anderen Parteien ist. Mir wird das immer nur ausgespielt von AfD-Wählern, die dann eben gefragt werden, und was möchten sie verändern, welche Partei wählen sie deshalb? Und dann sagen die mir, ja, die AfD, weil die machen halt mal was. Und das ist das, was dann eben letztendlich ankommt. Aber sind dann sich immer gar nicht so sicher, wenn sie gefragt werden, was ist denn eine konkrete Maßnahme, denen gefällt. Ja, alles ist toll, die machen halt einfach was und das legitimiert sie zu ganz vielen verschiedenen Sachen. Und besonders oft gehen Wähler, finde ich, auch Risiken und unschöne Dinge ein. Also man fragt vielleicht zum Beispiel, okay, möchtest du denn überhaupt, dass wir uns mit der EU anders beschäftigen? Nee, finde ich eigentlich blöd, möchte ich eigentlich nicht. Wie sieht es aus? Währungsreform. Ach, bin ich auch zufrieden mit, aber dann kommt ja dies und das und dann ist Migration wieder so unheimlich wichtig und dann finde ich, ist es auch total schwierig, dadurch, dass sich die Partei so unheimlich aufspaltet, da so völlig konform mit zu sein und deshalb zieht sie quasi so andere Interessen, ich sag mal beiläufig, als Rucksack mit. Man könnte jetzt vom ökologischen Fußabdruck sprechen, nur im politischen Sinne. Und auch dieses Misstrauen in die Medien finde ich ganz spannend. Ich habe jetzt ein weniger offizielles Beispiel, aber gerade so, wenn es um Schüren von Misstrauen geht. Ich habe gesehen, ein TikTok-Kanal hat relativ viele Follower, nicht offiziell, aber und da wurde angesprochen, es gab von einem großen Nachrichtensender, ich weiß die Namen nicht, deshalb sage ich es einfach mal so allgemein, ein Beitrag am selben Tag, junge 16 Jahre möchte das Zimmer nicht aufräumen und deshalb geht er zur Polizei. Und in einem anderen großen Nachrichtensender kam am gleichen Tag, dass ein Teenager tragisch ums Leben gekommen ist und man hat dann quasi darunter geschrieben, wie furchtbar trugschlüssig doch die Medien seien und wie furchtbar verheimlicht doch die wahren Geschehnisse aus der Welt wären. Natürlich völlig verzogen und völlig in einen anderen Kontext gebracht. Und ich glaube, das ist, was wir gerade auch schon besprochen haben, die große Stärke kontextualisieren und diese verschiedenen Blickweisen auch aufzuzeigen.
Ja, die Gefahr von rechts hat man ja eindrucksvoll bei den Shitstorms der letzten Wochen erlebt, ne? Wenn wir wieder auf Dunja Hayali verweisen zum Beispiel, das war ja im Prinzip, da wurden Sachen rausgeklippt und dann wurde ein Feindbild bedient irgendwie in irgendeiner Form. Ich habe noch ganz kurz zwei, drei Ergänzungen, bevor wir dann die Runde kurz Schluss machen. Wir wollen noch Richtung Lösungsmöglichkeiten kommen. Ihr könnt noch, keine Sorge, aber nur als Punkt. was man bisher noch nicht angesprochen hat, was ich ganz wichtig finde, jetzt in den letzten Jahren, als sich diese 2015er Flüchtlingskrise oder Verwaltungskrise gejährt hat, da wurde immer darauf verwiesen, hey, das war der Anfang der AfD und ihrer Stärke. Man darf nicht vergessen, dass bei der letzten Bundestagswahl die Hauptwählerquelle der AfD auch Arbeiter waren. Also sie bedienen ja sehr stark diesen sozialen Bereich und diejenigen, die sich irgendwie abgekoppelt sozial fühlen. Und interessant ist hier von der Böckler Stiftung, die schreiben in ihrer Analyse der AfD, neben der Forderung nach Zuwanderungsbegrenzung in wirtschaftlichen Fragen auch linkere Positionen. Sie sprechen sich beispielsweise häufiger für eine Verringerung der Ungleichheit oder einen höheren Mindestlohn aus. Also es ist ja sehr offensichtlich, dass diese sozialen Ungleichheiten, die die Gesellschaft hat, die wir in Deutschland haben, von der AfD vielleicht nicht direkt adressiert werden, aber mit diesem Umweg über die Migration und diese Schuldzuweisung entsprechend abholen. Das ist sicherlich auch ein großes, großes Problem, weil man dann mit einer Politik, JV hat es schon angekündigt, wenn man quasi Sozialstaat reduziert, natürlich auch Gefahr läuft, dass man diese Menschen noch weiter in diese Richtung treibt. Zweiter Punkt, Ian hat darauf verwiesen, auf das Positionspapier, was da geleakt worden ist über Politico, was ja angeblich Beatrix von Storch mitgeschrieben haben soll, kann man zwar fast nicht glauben, aber gut. Und da ist ja das Hauptargument, mit dem die AfD arbeiten will, ist polarisieren. Polarisieren, polarisieren, polarisieren. Trennt die Lager auseinander. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, dass man das Gefühl hat, genau, dass diese Polarisierung stattfindet, dass es diesen Kampf gibt zwischen rechts und links, Kampf gegen Grünen, Link, woke Vorstellungen und gegen Bevormundung, gegen Cancel Culture, verbunden mit einer Politik, die ganz böse ist, getragen auch von dann natürlich auch konservativen Parteien. Also ich gucke da gerne auch nur Richtung CSU und Markus Söder, der die Sachen ja auch mit wiederholt zum großen Teil. Insofern, das ist auch so ein bisschen problematisch, diese Polarisierung dann irgendwie massenförmig wird. Plus, sehr interessant, bei der WSI gab es eine Studie zur AfD, die haben auch darauf verwiesen, dass diese Ängste und Verunsicherungen, über die auch Hans zum Beispiel schon gesprochen hat, dass die zum Beispiel auch ganz stark verankert sind in den letzten Jahren. Also wir haben angefangen mit der Corona-Pandemie, ne, wo wir eine ganze Gruppe hatten von Menschen, die irgendwie als enttäuscht herausgekommen sind. Wir reden jetzt mal gar nicht über die gekränkte Freiheit, aber zumindest Menschen, die staatlich enttäuscht worden sind. Inflation und. Also mehr dieses Gefühl bei Polykrisen, dass man von staatlichen Einflüssen nicht so richtig beeinflusst werden kann. Auch das finde ich noch ein Faktor. Und letzter Aspekt, Hans hat aus Social Media verwiesen, ganz zu Recht. Über Social Media haben wir hier schon ausführlich gesprochen. Ich will nur sagen, Social Media zeigt aber auch die Gegenseite. Ne? Bei der letzten Bundestagswahl war eben neben der AfD auch die Linken, die bei den Grünen entsprechend gewonnen haben. Und weil sie halt, das haben wir hier analysiert entsprechend ausführlich, eben eine sehr kluge Social Media Strategie gefahren haben. Also im Bereich Social Media sieht man auch, wie man dieses Feld für sich auch mitgewinnen kann, wenn man halt Sachen entsprechend auch ansetzt. Jetzt kann man sagen, politwissenschaftlich ist es auch nicht gut, wenn immer nur die in Extremlager bedient werden. Na, die jungen Männer wählen rechts, die jungen Frauen wählen links, das ist genauso ungünstig. Aber dass man diese Möglichkeit hat, diesen Weg über Social Media, finde ich auch ganz interessant an der Stelle und als Ergänzung vielleicht noch ganz dienlich. So, jetzt weiß ich gar nicht, habt ihr noch Ergänzung zu der jetzigen Punkt oder gehen wir ein Stück weiter? Das müsst ihr mir jetzt ganz kurz sagen. Ich weiß nicht, wer der Erste war.
Glaube ich, der Erste war Niklas, seine Ahnung nicht runtergenommen. Ich mach's ganz kurz, diesmal wirklich. Und zwar so ein bisschen anknüpfend an das, was NL auch schon gesagt hat, dass einfach AfD-Leute teilweise sich wirklich mit vielen Dingen zufrieden geben, wo sie eigentlich gar nicht so unbedingt die Positionen haben, die die AfD teilt. Also zum Beispiel bei der Wirtschaft, was schon angesprochen wurde, aber auch bei anderen Themen. Und da wollte ich nochmal ganz kurz nur noch einen Satz sagen, den man immer wieder und ständig von AfD-Leuten hört. Und zwar, ich habe ja generell gar nichts gegen Ausländer, außer wenn sie hier arbeiten und sich integrieren. Das ist so der Satz, den ich mit Abstand am öftesten von irgendwelchen AfD-Sympathisanten oder AfD-Wählern gehört habe. Dieser Satz ist ja so unfassbar. Das zeigt einfach, wie wenig sich teilweise Leute, die mit der AfD sympathisieren, wirklich mit den Zielen dieser Partei befassen, dass sie ja wirklich Remigration fordern und wirklich gezielte Ausbürgerung von Leuten, die ja schon lange hier leben, teilweise auch von deutschen Staatsbürgern, was ja damals bei diesem Skandal Anfang 2024 auch rausgekommen ist. Und teilweise wissen die Wähler, glaube ich, einfach nicht, was für radikale Ideen denn dahinter stecken. Ich glaube auch nicht mal wirklich, dass jetzt zum Beispiel bei uns gibt es ja auch alle möglichen türkischstämmigen Menschen, beispielsweise vor allem in Berlin und hier im Umfeld, wo wir leben, natürlich auch dementsprechend einige ganzen Dönerläden, soll man sich mal anschauen. Da gehen ja auch haufenweise AfD-Wähler hin. Ist ja nicht so, dass sie das alles irgendwie verabscheuen oder so, aber sie wissen dann teilweise, glaube ich, einfach nicht, was die radikalen Ziele der Partei sind und dass sie eigentlich diese ganzen Menschen aus dem Land raushaben wollen. da fehlt einfach so ein bisschen die inhaltliche Tiefe und der Willen, sich damit zu befassen. Und teilweise glaube ich, dadurch, dass die CDU ja beispielsweise bei der Migration oder auch bei sozialen Themen ja sehr nah an der AfD bereits dran ist, das glaube ich, nehmen auch viele einfach nicht so wahr, dass die CDU das ja fast genauso fordert und wählen dann trotzdem ja die radikalere, deutlich radikalere Alternative. Und das ist so ein bisschen etwas, was man deutlich beobachten kann gerade.
LB?
Herr Kapisch,
ja. Gerne.
Okay, gerne noch. Ich würde so langsam zum Ende kommen. Vielleicht können wir auch nochmal, dass ich so ein paar Impulse aufnehme oder Fragen noch und dann vielleicht so ein Abschlussstatement noch mache. Aber so mit Blick auf die Uhr.
Wollen wir, Herr Höhne, folgendes Vorschlag. Ich würde nur ganz kurz LB das teilen, den Blog ein bisschen abschließen, dann würde ich zu Lösungsvarianten kommen und dann könnten Sie ja den Opener als so Fazit für die Lösungsvariante stellen und dann haben wir es vielleicht ganz rund. Was halten Sie davon? Wollen wir so machen?
Ja, ich wollte gerade einhaken, dass ich verträumt habe, die Hand wieder zurückzumachen. Okay, ich möchte mich auch zum Ende sprechen.
Okay, also zur Fragestellung. Gut, dann haben wir jetzt soweit die glaube ich, die Ursachensache recht ausführlich betrachtet. Ich will nochmal verweisen, wer diese Rolle von Social Media nochmal nachhören möchte. Das war die Folge 49 für Blackrot nach rechts oder links swipen mit Jasmin Riedl von der Bundesuniversität in München, die diese Forschung zu Social Media gemacht hat. Kann man gerne nochmal nachhören. Das war eine sehr interessante Folge. Auch danach mit Ulrike Herrmann und waren wir hier auch noch fleißig am Diskutieren. Ich würde vorschlagen, wir haben jetzt ein bisschen die Ursachen betrachtet und gehen jetzt über zu zur Lösungsfrage. Immer wieder ist sie schon durchgedrungen, die Frage, was machen wir jetzt damit mit der Konsequenz? Und die Höhne hat schon angekündigt, er muss los, deshalb stelle ich die Frage zuerst an ihn und dann geht es wieder an alle quasi raus. Aus meiner Sicht, also gibt es ja verschiedene Varianten. Wir könnten die Variante haben, wir können das AfD-Verbotsverfahren versuchen wieder zumindest zu prüfen, ne, und dann entsprechend versuchen, politisch durchzusetzen, dass es im Prinzip Mehrheiten findet. Man kann das politische Bekämpfen der AfD versuchen voranzugehen. Man kann über ein Teilverbot der AfD gehen, wie auch immer. Aus meiner Sicht ist die These, die ich jetzt quasi gebe und die bitten würde, so als kleines Fazit abschließend aus Ihrer Sicht zu beurteilen. Aus meiner Sicht ist doch das politische Bekämpfen grandios gescheitert. Das zeigen die aktuellen Umfragen doch grandios. Dass der Glauben daran, dass man es politisch ändern kann, ist nicht mehr vorhanden. Wir haben zumindest, wenn man diesen Verfassungsschutzbericht Glauben schenken mag, eine nachweislich rechtsextreme Partei. Wie gut der Nachweis ist, wird man sehen. Also ist doch eigentlich es super naheliegend, das zu machen, was die Väter des Grundgesetzes damals wollten, nämlich Verbotsverfahren für Parteien, die groß genug sind, die Demokratie zu gefährden. Deshalb, also meine These wäre, ist es nicht jetzt spätestens Zeit und der letzte Zeitpunkt, dieses Verbotsverfahren zu beginnen? Oder sehen Sie andere Möglichkeiten, wie man mit der AfD umgehen kann, Höhne?
Die Gretchenfrage ganz am Ende. Vielleicht nur noch eins vorgeschaltet. Das klang so ein bisschen auch durch heute Abend, das Thema Polarisierung. Wir haben noch nicht über den Antipluralismus gesprochen. Die AfD ist eine antipluralistische Partei. Und wissen Sie warum? Sie hat ein Problem mit Vielfalt, mit Pluralismus, mit unterschiedlichen Vorstellungen in der Bevölkerung, die durch Parteien aggregiert werden, zusammengeführt werden, so ein bisschen lehrbuchartig, was wir in den Seminaren, ja, im Parteienseminar machen. Und wie unsere Demokratie jahrelang, jahrzehntelang auch gut funktioniert hat. Und die Basis dieses Pluralismus war immer, dass die Parteien sich trotz erbitterter Feindschaft immer anerkannt haben, wechselseitig. Also da konnte dann der Sozialdemokrat doch auch das Bierchen trinken mit dem Christdemokraten am Ende des Tages einer erbitterten Auseinandersetzung. Das geht nicht mehr. Das geht mit der AfD nicht mehr. Und es geht deshalb nicht, weil sie im Grunde die politische Daseinsberechtigung der anderen Parteien leugnet, abstreitet, die nicht sieht, nicht sehen möchte. Also, weil sie diesen Wahrheitsanspruch hat, das einzige legitime Sprachrohr der Bevölkerung zu sein, zu wissen, wo beim kleinen Mann der Schuh drückt. Das ist antipluralistisch. Und das ist ein Punkt, der gar nicht mal so stark in der Debatte ist, warum die AfD, und damit kommt jetzt der Bogen, verboten werden könnte. Politikwissenschaft hat da ja viele Studien zugemacht, auch international sehen wir, was passiert, wenn eine Rechtsaußenpartei an die Macht kommt, die Demokratie in den USA, die gerade mit schnellen Schritten demontiert wird. Aber wir können auch in Europa bleiben, nach Ungarn schauen, nach Polen und dort sehen, wie schwer es ist, das auch, was dann einmal begonnen wurde, wieder zurückzuholen. Also da gibt es sehr viel Evidenz. Wir haben die Einstufung vom Abwehrdienst, dem Bundesamt für Verfassungsschutz oder dem Deutschen Inlandsgeheimdienst, je nachdem, wie man ihn ausdrücken möchte. Wir haben die Landesverfassungsschutzämter in Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Brandenburg, Brandenburg zuletzt. Also es gibt so viel Evidenz, die AfD richtet sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Sie hat ein exkludierendes Menschenbild. Wir haben vorhin über Exklusion, Inklusion gesprochen. Sie exkludiert Menschen. Das ist mit unserem Menschenrechtsverständnis nicht vereinbar. Und wir haben aufgrund unserer Vergangenheit das Konzept der wehrhaften Demokratie. Also wir haben das auf dem Tisch. Und es gibt so viel Evidenz, so viele Hinweise darauf, dass wir es mit einer demokratiefeindlichen Partei zu tun haben. Und da verstehe ich es ehrlich gesagt nicht so richtig, warum man zumindest nicht die politische Initiierung angeht, das rechtlich zu prüfen. Ich weiß, das ist ein sehr aufwendiges Verfahren und ist auch schon gescheitert, ist auch schon mal gut gegangen, zuletzt bei der NPD in die Heimat, das hatten wir heute auch schon gehört, hat man sie nicht verboten, weil die politische Wirkkraft so nicht da war. Das ist ein Novum gewesen in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Also ich würde sagen, initiieren, was spricht denn dagegen? Und wenn es dabei das Ergebnis das ist, dass nach Jahren die AfD nicht verboten wird, weil es dann eben nicht ausreichende Gründe gab oder die AfD eine andere Entwicklung genommen hat, dann ist das so. Aber erstmal gibt es aus meiner Sicht wenig, was dagegen spricht, dass man diesen Versuch nicht macht. Ja, ich habe vielleicht noch zwei Punkte, die ich auch noch anknüpfe daran und dann verabschiede ich mich, sagen möchte zu Social Media. Richtig, Heidi Reicheneck, das ist jetzt nicht so die Linke, sondern ich würde sagen, das sind Personen tatsächlich, mit denen das steht und fällt. Eine erfolgreiche Social Media Strategie der AfD, dort etwas entgegenzusetzen. Die AfD ist eine junge Partei, die hat im Grunde, anders als die älteren Parteien, die SPD oder CDU, die haben immer so diesen Steuerungsanspruch, dass sie von Berlin aus, von Willy Brandt aus oder von Konrad Adenauer aus bestimmen, welche Richtung man kommunikativ geht. Und das war bei der AfD von vornherein nie so. Die haben da im Grunde jeden werkeln lassen, wie er wollte. Und wenn er so ein bisschen hemdsärmlich aussah, dann sogar noch super. Also so von wegen Corporate Identity und so Sachen, hat man gesagt, ach, nicht so wild, Hauptsache wir finden statt. Also da haben die von vornherein einen anderen Zugang gehabt. Und die etablierten Parteien, die sehen das, die wollen da auch mehr tun, aber das steht und fällt doch mit Personen. Und deshalb ist das diese Frage nach Social Media Attraktivität eng verbunden mit der Frage, welches Personal rekrutieren denn die Parteien? Wie attraktiv sind sie denn für bestimmte Bevölkerungsschichten, die in dem Bereich vielleicht etwas aufzuweisen haben? Und ein letzter Punkt, der mir auch noch aufgefallen ist, den wir noch mit anbringen können, ist der, dass die AfD auch gezielt um Menschen mit Migrationshintergrund wirbt. Das ist, glaube ich, auch ein Bestandteil, weshalb wir diese russlandfreundliche Position der AfD im Osten sehen. Sie versucht damit zum Beispiel sogenannte Russlanddeutsche anzusprechen, die vielleicht einen anderen Blick auf Russland, Putin haben. Ist das nicht alles, diesen positiveren Blick, den gibt es generell im Osten im Vergleich zum Westen, aber sie spricht sehr gezielt auch mit ihrer Social-Media-Strategie Menschen mit Migrationshintergrund an, weil es wäre natürlich ein Irrglaube, zu denken, nur weil ein Mensch einen Migrationshintergrund hat, möchte er weitere Migration. Sondern oftmals ist es so, dass gerade dort sich auch Menschen in diesen Gruppen befinden, die eher eine restriktive Migrationspolitik sich vorstellen, die vielleicht auch ein traditionelles Menschenbild oder Ordnungsbild haben, also weil sie einer monotheistischen Religion angehören und da dann ähnliche Ordnungsvorstellungen haben, die wiederum zu den ursprünglich christlich geprägten der AfD matchen können. Ja, das so ein paar Punkte. Also ich würde sagen, Politik, warum sollte sie es nicht probieren, weiter auf gutes Regieren zu setzen, wird nicht ausreichen. Es ist wichtig, keine Frage. Die Bahn muss wieder pünktlicher kommen, die Straßen, die Löcher müssen aus den Straßen raus, die Schulgebäude, die Universitätsgebäude, die müssen saniert werden und so weiter und so fort. Alles gut und richtig, aber Streit wird bleiben. Es wird weiter Koalitionsregierung geben. Und letzter Punkt noch, wir kriegen es nicht mehr mit Output-Legitimität hin. Wir müssen stärker auf Input-Legitimität des Systems setzen. Warum kriegen wir es nicht mehr mit Output-Legitimität hin? Das hat noch wir kennen das im Osten, sind ja jetzt hier im Osten, ist ein Podcast aus dem Osten, da war das ja nie so mit der Output-Legitimität im Sozialismus, hat es ja überall sozusagen Probleme gegeben. Im Westen hat es darüber funktioniert. Also Wirtschaftswachstum, Ausbau des Sozialstaats, jeder kann sein Häusle bauen, das erste Auto, man fährt regelmäßig in den Urlaub einmal pro Jahr. So, also ein allgemeines Wirtschaftswachstum, Ausbau des Sozialstaates. Darüber hat die bundesrepublikanische Demokratie sich legitimiert. Menschen sind dann mit ihr gewachsen und das hat im Osten gefehlt. Deshalb gab es da von vornherein Probleme mit dem Vertrauen, mit der Zufriedenheit, mit den Institutionen. Und mein Punkt ist der, darauf zu setzen, dass über den Output die Menschen wieder zurückkehren zur Demokratie, das halte ich für äußerst schwierig vor dem Hintergrund, was auf uns zukommt. Stichwort Klima. Veränderungen, Umweltschutz, was weiter ein Thema ist, ein großes Thema sogar, aber ziemlich in die Ecke geraten ist, Migrationsdruck, die Weltordnung, die gerade umgeordnet wird, umsortiert wird. Also es wird immer schwieriger, das dann über Output zu erreichen. Und wenn man das konstatiert, dann muss man sagen, da müssen wir den Input ran. Da müssen wir den Input anders ausgestalten als bisher, weniger auf das Prinzip der Repräsentation setzen. Wir werden eine repräsentative Demokratie bleiben, gar keine Frage. Aber die müssen wir bereichern durch mehr BürgerInnenräte, durch mehr direkte Demokratie, am besten in Verbindung miteinander, durch eine Öffnung der Parteien, Vorwahlen in den Parteien, mehr Partizipation in den Parteien, Öffnung der Grenzen nach außen. Warum in Brandenburg nicht auch mal, Stadt Brandenburg nicht auch mal bei der SPD mitbestimmen, wer der Kandidat werden soll als Bevölkerung. Warum lässt man da die Bevölkerung außen vor? In anderen Ländern sehen wir das, dass das geht. Und das bringt neuen Schwung in die Parteien hinein. Also da gibt es viele Baustellen, wo man sich öffnen kann, wo man etwas dazu beitragen kann, dass die Demokratie mehr Chancen bekommt, sich mit den Menschen zu verbinden. So, das war jetzt nochmal ein kleines Plädoyer für Demokratiereform, dass ich zumindest für meinen Teil nicht so ganz düster aus diesem Podcast mich verabschieden muss.
Ja, das wäre auch nicht gut. Man könnte direkte Demokratie noch viel diskutieren, das machen wir an anderer Stelle. Und dass es jetzt der Albrecht von Lucke-mäßige Schlussmove war in 6,5 Minuten, ist auch schön. Danke, Herr Höhne, dass Sie heute bei uns waren.
Ich danke für die Einladung und wünsche noch eine weitere gute Unterhaltung und bis bald.
Bis bald. Ja, perfekt. Dann gehen wir die Frage nochmal in die Runde. Ich glaube, Hans, du warst der Erste. Also die Frage ist ein bisschen, wie gehen wir jetzt damit um? Verbotsverfahren anstreben versus politisch bekämpfen. Hans, wie siehst du das?
Die Antwort ist ja, weil das keine Widersprüche sind. Das ist eine der törichtsten Thesen, zu sagen, entweder verbietet man die AfD oder man bekämpft sie politisch. Das ist Quatsch. Das schließt sich überhaupt nicht aus, sondern für meine Begriffe bedingt das einander. Ein Verbotsverfahren, das ja vorbereitet und in Gang gesetzt werden muss von den bekannten Gremien, die das können, beinhaltet natürlich eine Auseinandersetzung, eine intensive Auseinandersetzung mit dem, was die AfD politisch ist, zu sein vorgibt, tatsächlich macht. Also das Verbotsverfahren geht als Verfahren, als Einleitung des Verfahrens und später dann auch als Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht, geht überhaupt nicht ohne politische Auseinandersetzung. Das sind keine Alternativen, sondern die bedingen einander. Und ich bin völlig bei Benjamin Höhne, selbst wenn es am Ende darauf rauslaufen sollte, was ja passieren kann, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, nein, das, was ihr hier vorbringt, reicht nicht, um die sehr hohen Hürden eines Parteienverbots zu überwinden. Das ist dann eben kein Freibrief für die AfD, sondern das macht sehr deutlich, und das würde auch deutlich werden, wie nah sie in den einzelnen Punkten an den Hürden dran ist, wo tatsächlich sie sich verfassungsfeindlich orientiert und verhält. Also die Form der Auseinandersetzung, der, ich nenne das mal, freiheitskämpferischen Auseinandersetzung mit der AfD, kann man eigentlich nur gewinnen, selbst wenn es am Ende dabei rauskommen sollte, dass das Verfassungsgericht sagt, nee, sorry, es geht nicht so weit, dass wir diese Partei jetzt verbieten können. Das schwächt sie so oder so auf jeden Fall. Deswegen wäre ich dafür.
JV. Ich kann mich dem großen Teil tatsächlich nur anschließen. Genau, also Hans hat sehr viele gute Punkte gesagt. Ich bin auch sehr für ein AfD-Verbot und sehe durchaus, dass man das auf jeden Fall versuchen sollte, dass es der erste richtige Schritt ist, um sozusagen diese Partei, die ja wirklich demokratiefeindlich ist, die wirklich die deutsche Verfassung mit Füßen tritt und dann an allen möglichen Stellen versucht, ja, teilweise auch ein Klima der Angst zu schaffen gegenüber verschiedenen Menschen, die hier leben, die hier jahrelang leben und zu unserer Gesellschaft dazugehören und unsere Gesellschaft auch bereichern. Da versucht die AfD wirklich ein Klima der Angst zu schaffen, Ausgrenzung, Exklusion, das alles tut diese Partei und verhält sich damit schon lange nicht mehr rechtskonform und demokratiekonform. Deswegen bin ich ganz klar der Meinung, wir müssen diese Partei, wir müssen zumindest ein Verbot prüfen. Und auch moralisch wäre meiner Meinung nach das AfD-Verbot definitiv der richtige Schritt. Nichtsdestotrotz, was Hans auch schon richtig erwähnt hat, muss man natürlich dennoch immer inhaltlich, wo es geht, versuchen, die Partei zu stellen und politisch zu bekämpfen, dass man da wirklich an welchen Stellen diese Partei zu weit geht mit den Forderungen, wo sie wirklich zu radikal ist und unserem Land schaden würde, dass man das dort wirklich klar anspricht. Das muss noch viel mehr geschehen. Da müssen die anderen Parteien, sind auch alle in der Verantwortung, auch die CDU, gerade die CDU, die haben Vergleich noch am meisten, wenn man so sagen darf, mit der AfD sympathisiert teilweise. Die müssen die AfD viel stärker inhaltlich stellen und aufzeigen, dass es so nicht weitergehen kann und dass es auch eine Alternative zu dieser vermeintlichen Alternative, die sie ja nicht ist, gibt. Und von meiner Seite aus wäre deswegen das Verbotsverfahren definitiv der richtige Schritt. Und ob es klappt oder nicht, es wäre definitiv das richtige Signal, dass man eine solche Partei und eine Normalisierung einer solchen Partei nicht zulässt. Allein wegen der Relevanz der AfD, wie hoch die jetzt auch beispielsweise im Ruhrgebiet, in NRW, in ganz NRW, aber auch im Ruhrgebiet vor allem, da konnte die AfD extreme Stimmgewinne verbuchen. Bei der Kommunalwahl ist ja auch eine relativ, also das Ruhrgebiet ist ja auch einerseits zwar der Wirtschaftsmotor Deutschlands so ziemlich, ist aber dennoch gerade von der Infrastruktur her etc. Nicht so ganz gut und da gibt es einige Probleme, was die Parteien dort auch wirklich verbockt haben, da bessere Lösungen zu finden, weshalb die AfD da leider sehr hoch auch im Kurs ist mittlerweile und deswegen muss man definitiv auch bundesweit das ganz klar so sehen, wie es ist, dass es inzwischen eine Partei mit viel zu hoher Zustimmung ist, mit viel zu hoher Macht in der Gesellschaft auch und dem müssen wir einen Riegel vorschieben.
Um jetzt nicht das alles auch nochmal zu wiederholen, weil es eigentlich deckungsgleich auch meine Meinung ist, würde ich nur nochmal einen Gedanken aussprechen, und zwar, dass ich finde, um das alles auch in die Wege zu bringen und auch Menschen dann zu erreichen, die vielleicht gegen ein Verbot sind, müssen wir auch erstmal in der Lage sein, Dinge richtig zu benennen. Ich finde, momentan werden viele Begriffe sehr, sehr verwässert in ihrer Aussagekraft. Und gerade deswegen fand ich es eigentlich so wichtig, dass der Verfassungsschutz die AfD als rechtsextrem eingestuft hatte und dann irgendwie 2 Wochen später oder 1 Woche später wurde das dann wieder so quasi in den Prüfzustand zurückgestellt. Und ich finde einfach, wir müssen, um zu all diesen gedanklich guten Punkten zu kommen, auch erstmal wieder in der Lage zu sein, dass es wirklich eine Gefahr ist und auch diese Gefahrensituation so benennen, wie sie ist. Und da die richtigen Worte für finden und auch die richtigen Worte legitimieren. Also ich glaube, in Potsdam wurde der eine von der AfD so oft in der Stadtverordnetenversammlung als Faschist oder so bezeichnet, dass der damit dann vor Gericht gegangen ist oder irgendwie ordnungsrufmäßig. Aber er hat nicht recht bekommen. Also wir müssen uns auch wieder so ein bisschen auf eine gewisse Begrifflichkeit besinnen und uns die wieder so ein bisschen zurückholen und uns im gleichen Zuge bewusst sein, welche Gefahr damit kommt. Und ich glaube, wenn das alles gegeben ist oder wäre, dann wäre es vielleicht so im Kopf von einigen Menschen, die sich noch unschlüssig sind, etwas leichter.
Ja, also ich schließe mich auch eigentlich erstmal nur den Gesagten sowieso an. Ich finde vor allen Dingen auch das, was EN gesagt hat mit dieser Begriffsverwässerung, sehr interessant und auch wichtig. Ich persönlich hatte einfach nur noch den einen Gedanken, wenn man die AfD jetzt verbieten lässt, ist ja auch eine gängige Theorie, dass sie sich dann, das wurde ja hier schon angedeutet, aufsplittert. Also die Befürchtung ist ja, wenn die AfD verboten wird, machen sie halt eine zweite Partei auf. Vermutlich nicht. Also es wird mit Sicherheit Leute geben, die dann, also es geht ja vor allen Dingen darum, dass man die Wählergruppe sozusagen ja, Abspalte, das ist ein Scheißwort. Ich habe heute Wortfindungsstörung. Auf jeden Fall, also, dass halt die Wähler sozusagen nicht mehr so eine Hauptpartei haben. Und ich glaube nicht, dass alle Parteiobrigen jetzt in ganz fetten Anführungszeichen von der AfD sich zusammenschließen und dann eine Partei nochmal machen. Ich glaube eher, wenn, dann landen
wir über solchen... Das könnten die auch nicht. Also mit einem Parteiverbot sind auch gleichzeitig alle Folgeorganisationen, die von ähnlichen Menschen organisiert werden, sofort ausgeschlossen. Also das geht gar nicht.
Okay, also der Punkt hat mir jetzt gefehlt. Das ist noch besser für meinen Punkt tatsächlich. Weil das heißt einfach, dass du tatsächlich so eine Aufsplitterung besser noch organisieren könntest. Und das ist ja eigentlich der Sinn, dass du sie sozusagen aus dieser Massenorganisation raustrennst, weil sie dann einzeln besser bekämpfen, ist auch ein blödes Wort, aber weil du sie dann einzeln besser kontrollieren kannst, bekämpfen kannst, wie auch immer. Genau. Aber das ist ein guter Punkt, den merke ich mir für die nächste Diskussion bei Familienfeiern.
Die Tipps für Familienfeier, geliefert von EN. TM, was sind deine Tipps für Familienfeiern zum Thema, wir diskutieren über das AfD-Verbot, das Thema schlechthin Familienfeiern?
Ja, nächste Familienfeier bei mir ist eh noch eine Weile hin, glaube ich. Aber ich würde, also nennt mich politikverdrossen, nennt mich TM, nennt mich wie ihr wollt, aber ich glaube, wir verfangen uns immer wieder in derselben Frage, AfD verbieten, AfD nicht verbieten. Meines Erachtens nach sind wir ja augenscheinlich damit gescheitert, die AfD auf konventionellen politischen Wege als falsch zu belegen, politisch zu besiegen sozusagen. Offensichtlich machen wir beziehungsweise machen die Parteien nicht gut genug Politik, um tatsächlich der AfD den Nährboden zu nehmen. Das heißt, man muss eigentlich dieses Verbotsverfahren anwenden, denn im Nachhinein, wenn man es nicht täte, würde sich mir die Frage stellen, warum nicht? Also wovor hat man Angst? Gut, das Verbotsverfahren kann scheitern, aber kann es wirklich, also wie viel schlimmer soll es noch werden? Also es entwickelt sich ja schon in eine komplett negative Richtung. Also ich glaube, es ist klar, worauf ich hinaus will. Dieses Verbotsverfahren ist in meinen Augen eigentlich, also dass es existiert, ist doch, also in welcher Situation sollte man es anwenden, wenn nicht jetzt? In welcher Situation bietet es sich an, wenn nicht jetzt? Und vor allem, es ist gut, dass wir darüber sprechen, ob es wirklich angemessen ist, weil es ist ja so ein bisschen das letzte Mittel. Und es ist gut, dass wir darüber sprechen, ob es erfolgreich sein wird, denn es kann durchaus sein, dass es nicht erfolgreich ist. Aber letztlich sollte doch wenigstens der Versuch gewagt werden, das zumindest aus meinem Blickfeld. Und ich glaube, da hatte ich vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, noch eine andere Meinung drüber. Aber ich glaube, mittlerweile würde ich sagen, dass dieses Verbotsverfahren, gerade weil man Folgeorganisationen verbietet und vor allem, weil man Zeit gewinnt. Sollte dieses Verbotsverfahren erfolgreich sein oder sollte es auch nur den Aufstieg der AfD verzögern, bedeutete das ja zwangsläufig einen gewaltigen Zeitgewinn, in der vielleicht unsere aktuelle Regierung mal ausnahmsweise, zukunftsträchtige Politik machen könnte oder sowas. Und ich glaube, diesen Trumpf muss man früher oder später zumindest versuchen zu spielen. Ob man jetzt ein guter Kartenspieler ist oder nicht, wenn man ein Kreuz unter auf der Hand hat, dann wird man schon den Stich kriegen. So. Und ja, also ich würde mir wünschen, dass man da vielleicht ein bisschen weniger Angst zeigt, sondern tatsächlich dazu greift. Was es aber nicht verändern wird, und das baut auf die These auf, die ich vorher in den Raum geworfen hat, ist die Radikalisierung oder die Meinung in der Gesellschaft. Die ist gegeben, die müssen wir hinnehmen. Und um das zu ändern, müssen wir ich spreche immer von einem Pluralis Majestatis im Wir. Das ergibt eigentlich gar keinen Sinn. Ich habe so lange kein Deutsch geredet. Aber um das zu erreichen, muss die Politik so erfolgreich und so gut sein, dass die Menschen sehen, dass sie falsch lagen und ihre Meinung ändern müssen. oder sie müssen so sehr in Kontakt mit Migrantinnen und Migranten kommen, die sich gut integrieren und integriert haben, dass sie sehen, dass das funktioniert. Im Prinzip müssen sie also nach Berlin ziehen zum Beispiel. Das funktioniert natürlich nicht, aber ich glaube, es ist klar, worauf ich hinaus will. Entweder AfD verbieten als letztes Mittel oder man müsste sie halt widerlegen. Und dieses Widerlegen, das ist in meinen Augen komplett gescheitert. Ja.
Ich will jetzt nur auf einen Punkt eingehen. Und zwar hast du gesagt, dass dieser Nährboden für die AfD auch durch die nicht gute Politik von den anderen Parteien gerade so gegeben ist. Und ich würde das so ein bisschen versuchen, nochmal so ein bisschen drüber nachzudenken, ist dieser Nährboden eine gegebene Sache? Also gibt es diesen, ist der mal vielschichtiger und mal weniger schichtiger? Und womit hängt das zusammen? Weil in der Logik bedeutet immer gute Politik und Gut ist immer noch was Subjektives, das wollte ich eigentlich vorhin schon einmal sagen, aber das hat sich dann ergeben. Also was ist gute Politik? Das können wir ja auch nicht einfach so sagen. Gute Politik ist, wenn wir super Bruttoinlandsprodukt haben und wenn alle Leute Arbeit haben und glücklich sind oder whatever. Das ist, ja, vielleicht ist das sogar ein Konsens, aber am Ende des Tages gibt es ja verschiedene Parteien, weil verschiedene Menschen verschiedene Interessen auch vertreten wollen. Aber es ist ja immer noch so, dass wir meiner Meinung nach nicht vergessen dürfen, dass wir in 2025 ganz andere sozioökonomische Beschaffenheiten haben für diesen Nährboden. Also stellt euch mal alle vor, jetzt würde gerade Corona ausbrechen und nicht vor 4 Jahren. Also wenn jetzt Corona ausbrechen würde, ich hoffe, das kommt jetzt rüber, es ist eine ganz andere Situation jetzt als vor 4 Jahren. Und vor 4 Jahren war die politische Situation schon so kribbelig. Aber jetzt gerade ist die politische Situation nicht kribbelig, sondern mein ganzer Körper juckt und ich will mich überall kratzen, aber ich komme nicht überall gleichzeitig ran und bin schon so halb am Verzweifeln und es ist total komisch. Und so wie zum Beispiel die Ampel mit so vielen Krisen konfrontiert wurde und auch viele Krisen gut gemeistert hat und trotzdem nennen wir sie gescheiterte Regierung, weil sie ja am Ende dann doch auch gescheitert ist, so gehen wir ja mit allem gleichzeitig auch in einer Regierung um. Und ich glaube, dass es wirklich nicht gut ist, dass wir eine regierende, größtmögliche Koalition haben. Und da würde ich total mit dir mitgehen, dass dieses aktuelle, ziehen wir wirklich alle noch an einem Seil, ist es überhaupt, in welche Richtung verändern wir uns gerade politisch und als Gesellschaft? Aber dieses Wort Nährboden, das ist für mich so, heißt es, dass die anderen Parteien auch das so, ne, weil das eigentlich eine schöne Metapher ist, heißt es, dass die anderen darauf pflanzen und gießen oder dass die AfD erst erfolgreich ist, wenn wir umgeackert haben. Also ich frage mich, wo wir dann enden werden, weil einen Nährboden an sich kannst du ja nicht eliminieren. Und dieses Prinzip von guter Politik und eine gute Politik wäre am Ende ja nur jeden einzelnen Menschen abzuholen. Weil gut kannst du erst zu einem was Objektiven machen, wenn jeder einzelne Mensch davon abgeholt wäre. Wenn gut ist, wenn Krebs geheilt wird, weil alle Menschen davon profitieren würden, gehen wir jetzt mal weg vom Lobbyismus. Das ist für mich so ein bisschen die Frage, die sich mir stellt. Und in diesem jetzigen Kribbelgefühl der Politik fände ich es total, auch wie du, wichtig, jetzt die ersten Schritte in Richtung AfD-Verbot zu machen. Ich weiß nicht, wie erfolgreich es wäre, jetzt gerade in diesem Zustand, in dem wir uns befinden.
Vielleicht noch eine ganz kurze Antwort auf das Nährbodenthema. Ich finde, was aber zu kurz kommt, ist, der Nährboden für die AfD ist vollkommen gegeben. Hast du vollkommen recht, sehe ich komplett ein. Aber gleichermaßen ist ja der Nährboden, erfolgreiche oder gute Politik zu machen, aus Sicht der anderen Parteien auch genauso gegeben. Also es gibt ja genug Ansprechpunkte, wo man theoretisch Erfolge vorweisen könnte und auch teilweise tut. Verstehe mich nicht falsch. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, okay, ist echt unwahrscheinlich, ich will jetzt nicht die Sterne vom Himmel sprechen, aber wenn man jetzt tatsächlich eine gute Sozialpolitik machen würde oder tatsächlich etwas im Bereich Wohnen bewegen würde, dass die Menschen, dass man tatsächlich reale Probleme, die die Menschen fühlen, löst. Die Menschen sehen, okay, da tut sich was. Es passiert was. Ich profitiere davon oder ich merke etwas. Und ich glaube, diesen Effekt, den hatten wir schon sehr, sehr lange Zeit nicht mehr, weil Krise auf Krise gefolgt ist und man nicht so richtig gemerkt hat, wenn etwas besser wurde. Höchstens, okay, Corona ist so langsam herausgeglitten, aber hat seine Spuren hinterlassen in der Gesellschaft, so hat man das Gefühl. Aber wenn tatsächlich mal wieder ein Erfolgsmoment käme, wo man ein Problem schaffen würde, ein Problem angehen würde und merklich Fortschritte machen würde, dann würde das vielleicht auch dazu beitragen, dass Menschen wieder Vertrauen in die Politik zurückgewinnen und die Parteien wieder Fuß fassen und nicht immer weiter abrutschen in den Umfragen. Und ich glaube aber, dass wir aktuell, also vielleicht außenpolitisch sind wir auf dem Weg dahin. Je nachdem, wie Merz seine Außenpolitik fortsetzt und vor allem, wie sehr es ihm gelingt, im Rahmen der EU was zu erreichen. Aber abgesehen davon sehe ich halt nicht, dass man da wirklich einen großen Fortschritt macht. Wenn das der Fall sein sollte und das gesamtgesellschaftlich ankommt, kann ich mir auch gut vorstellen, dass sich das in den Umfragen widerspiegelt. Wir hatten einfach eine Situation wie die jetzt noch nicht. Und augenscheinlich wird das Bepflanzungspotenzial auf dem Nährboden auch nicht sonderlich durch Nutzpflanzen ausgenutzt, sondern vor allem durch Unkräuter.
Nur kurz um diese schöne Metapher, die du gerade gesagt hast, mit der Sozialpolitik zu unterstreichen. Es gibt ja tatsächlich Studien, die sich angeguckt haben, vor allem in Skandinavien, wie es da gelungen ist, Rechtspopulismus zu bekämpfen. Und ja, eine Antwort war zum Beispiel günstigeres Wohnen. Da gibt es klare empirische Zusammenhänge, wie günstigeres Wohnen und damit ein Faktor, der eine hohe Lebenshaltungskosten darstellt. Wenn man den quasi reduziert, hat es automatisch zu sinkenden Wahlerfolgen von rechts geführt. Und damit, das ist genau dieser soziale Aspekt, ne, wer wählt die AfD und wen kann man quasi adressieren. Und damit wäre eine Politik, die Sozialstaat zurückfährt und ein Kanzler sich hinstellt und sagt, alle müssen mehr arbeiten, wenn man jetzt diese empirische Forschung sich anguckt, eher kontraproduktiv. Hans, du hast das Schlusswort.
Häng dich nicht zu sehr auf an diesem Begriff Nährboden. Das ist eine biologische Metapher, die aber man nicht zu wörtlich nehmen darf, auch dann nicht mit den Pflanzen und Kräutern und so, sondern Nährboden steht doch als Begriff dafür, für gesellschaftliche Verhältnisse und Bedingungen. Welches sind die gesellschaftlichen Verhältnisse, Bedingungen, Erfahrungen, die dafür sorgen, dass Menschen sich in größerer Zahl einer bestimmten Partei zuwenden. Diese Bedingung, das ist das, was eigentlich der Begriff Nährboden meint. Und dieser, ich nenne es jetzt auch mal so, Nährboden, dieses Bedingungsgefüge, das Zustimmung zu Parteien wachsen lässt, das ist nie und nimmer monokausal zu definieren, sondern das ist jetzt auch wieder ein mechanistisches Beispiel. Das ist ein bisschen wie ein Puzzle, das aus ziemlich vielen einzelnen Puzzleteilen zusammengesetzt wird, die unterschiedlich wirken. Pierre hat eben gesagt, es gibt Situationen, da ist das Wohnen, das günstige Wohnen, ein wesentlicher Teil, dass Menschen auch wieder Vertrauen zurückgewinnen und den Eindruck haben, ja, hier tut Staat und hier tut Politik etwas für unsere Interessen. An anderer Stelle mag das vielleicht sein, dass das Schulgebäude nicht im Inneren verkommen, sondern dass sie lebens- und lernenswerte Orte sind. Wieder an anderer Stelle mag es so sein, dass die Infrastruktur eines Dorfes mit Laden, mit Kneipe, mit Arzt wieder hergerichtet wird und man sich nicht fremd am eigenen Ort fühlt. Also all diese Faktoren, wenn wir sagen, die Erfolge der AfD beruhen wesentlich auf einem Geschäft, auf einem Geschäftsmodell von Angst und Misstrauen. Welches sind die Faktoren, die Angst und Misstrauen erzeugen? Und diese Faktoren zu bekämpfen, dort und wo und wie sie immer auftreten, das ist es, dem Nährboden die Nährstoffe zu entziehen. Das lässt sich also, wenn man den Begriff nicht biologisch, sondern soziologisch, sozialpsychologisch nennt, kann man damit, glaube ich, durchaus ganz gut arbeiten.
Total.
Amen. Worauf ich mit dem Beispiel hinaus wollte, ist auch eher so, dass mit dem Corona und 2021, dass jetzt gerade eben so viele Dinge im Raum stehen, die eben Potenzial haben, genutzt zu werden als positives Ding, was die Regierung jetzt gerade schaffen könnte, um auch wieder für gute Stimmung, sage ich jetzt einfach mal vereinfacht, zu sorgen, dass gerade einfach sehr, sehr viel Konfliktpotenzial besteht und das natürlich dem Nährboden, ich sage es jetzt einfach nochmal, sehr, sehr zuträglich ist. Und man, ja, also für mich ist es eher also so ein, was passiert denn nicht gerade, was diesem,
genau.
Diesem, genau, ja, darauf wollte ich hinaus.
Ja, was passiert nicht und was muss man deswegen einfordern und was kann man vielleicht auch selber machen im Rahmen seiner eigenen persönlichen
Möglichkeiten. Genau so wollte ich das sagen. Gut, dass wir Hand haben.
Ja, wahrscheinlich ist auch ein bisschen die Metapher in der für Sache irreführend, als dass man das suggeriert, dass dieser Nährboden für immer so bestellt ist, sondern er lässt sich, ja genau, das ist ja der Punkt, er lässt sich quasi verändern und er ist von den Faktoren beeinflussbar, die auf ihn einwirken. Das sind nicht nur Politiker, logischerweise, sondern Demokratie sind es halt auch die Menschen, die einen Einfluss nehmen können und das ist vielleicht auch ein Punkt, den man nicht verlieren darf, dieser Gedanke, man kann auch selber tätig werden und kann selber wirken in dem Maße dessen, was man jeweils schaffen kann. Auch wenn die Frage schon ein bisschen her war, ganz kurz nochmal zu der Frage des Verbots. Ich bin da völlig d'accord mit allem, was ihr gesagt habt. Ich will nur mal sagen, es hilft auch an der Stelle einfach mal in die Protokolle des Parlamentarischen Rats zu gucken, warum die diesen Artikel eingeführt haben. Und ja, da war damals große Angst vor Kommunismus und so, ne? Da war der Blick weniger nach rechts. Aber tatsächlich steht da sehr explizit in einer Diskussion drin, kann man nachlesen, alles auf der Seite des Bundestages. Da diskutieren die miteinander, warum und weshalb. Und dann sagt jemand ganz wörtlich, wir müssen verhindern, dass eine Partei jemals wieder gegen demokratische Regeln verstößt, egal wie klein oder groß sie ist. Punkt. Und das alleine reicht dann schon wahrscheinlich als Legitimation, um sich zu überlegen, warum das Ganze notwendig ist. Und ja, ich weiß, dass das Verfassungsschutzgutachten angegriffen worden ist. Ich weiß, zumindest mit den Punkten, die veröffentlicht worden sind, dass da auch viele diskutable Sachen drin sind, dass man wenig Insiderwissen aktuell hatte, sondern sehr viel aufs Reden und so genommen hat. Aber ich bin trotzdem dabei. Den Versuch muss man machen und vielleicht nennt man es dann nicht Versuch und letzten Schuss, sondern man frames dann vielleicht ein bisschen positiver und sagt, hey, das ist eine Waffe der Demokratie, die darf man auch verwenden, bevor diese Waffe, sie Amerika, irgendwann nicht mehr greift.
Und damit lass mich das an der Stelle dazufügen, weil du es angesprochen hast. Die Rede, die du meinst, die man ganz leicht im Internet findet, die Begründung im Parlamentarischen Rat für die Einfügung des Artikels Parteienverbot, die ist, wenn ich mich nicht irre, von Carlo Schmid. Er hat das sind 2,5 oder 3 Seiten. Das ist einer der grandiosesten Texte der deutschen Verfassungsgeschichte. Und man findet es im Internet ganz schnell mit Carlo Schmid, Parlamentarischer Rat. Guck da mal rein.
Genau, ich
habe
es schon
einfach und ganz toll.
Genau, ja. Ich habe schon die Shownotes gepackt, da ist auch ein zweiter Link drin zu einem Artikel von Katharina, das ist ein politisches Journal. Die haben auch einen Aufsatz zu diesem Artikel 21 geschrieben. Auch da kann man das sehr schön nachlesen, nochmal als quasi Gesamtzusammenfassung. Und damit würde ich vorschlagen, wir machen ein kleines Schleifchen an die Folge. Ich durfte mal wieder Schleifchen sagen, ich bin begeistert. Und damit an die erste Folge dieser Staffel. Ich danke an euch alle, ich danke an Hans, dass du wieder heute bei uns warst. Und verweisen noch auf 2 Sachen. Erstens, ihr kennt die allgemeinen Feedback-Möglichkeiten. Der Link steht wieder in den Shownotes, wie auch der zweite Link drin steht zur FAQ-Folge. Ihr wisst ja, wir wollen eine zweite FAQ-Folge machen, weil in der ersten haben wir, weiß Gott, nicht alle Fragen geschafft. Und dann gab es nach der ersten Folge noch so viele weitere Fragen. Insofern, die wird irgendwann kommen. Irgendwann, ganz bewusst gesagt. Wir müssen gucken, wann das zeitlich möglich ist. Und mit dieser Folge quasi kann man uns auch auf YouTube finden und hören. Also eigentlich gibt es uns schon ein halbes Jahr oder Vierteljahr fast, aber versteckt. Mit dieser Folge quasi wird es auch da veröffentlicht. Allerdings Audio only. Wir bleiben ein Audio-Format, das heißt, man sieht uns nicht. Das wird quasi nur das Template sein, was im Hintergrund zu sehen sein wird. und auch mit ein bisschen Zeitversatz. Also die Folge wird nicht in der gleichen Nacht auf YouTube erscheinen. Das geht einfach nicht, weil das muss manuell rübergelegt werden und das ist ein bisschen Aufwand. Das Hochladen auf YouTube alleine dauert gefühlt 8 Stunden. Und dementsprechend, das hat ein bisschen Versatz immer. Das müsst ihr mitnehmen. Ich habe den Link aber zu unserem YouTube-Kanal einfach mal in die Shownotes gepackt. Und sonst hören wir uns dann im November wieder, tatsächlich nicht im Oktober ferienbedingt, sondern Anfang November. Und dann ist der Plan, mal auf die Außenpolitik zu schauen und die Entwicklung in Deutschland, was die Bundeswehr betrifft. Und die Frage, wie wehrfähig müssen wir denn sein und brauchen wir so eine Art Wehrpflicht wieder? Und das so ein bisschen ist der grobe Blick dann für den nächsten Monat. Und danach schauen wir mal, wie weit wir in so einen kleinen Rückblick mal auf die aktuelle Politik der Bundesregierung kommen. Wir werden schauen. Also stehen viele interessante Monate vor uns. Nutzt die Feedback-Kanäle in altbekannter Manier. Und in der aktuellen Zeit gilt es, glaube ich, mehr denn je zu sagen, bleibt politisch. Macht's gut, bis bald. Tschüss.
Das war der Politikgeflüster-Podcast. Schickt uns gerne Feedback per Mail oder besucht uns in den sozialen Medien. Bleib politisch und bis bald.